Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Filme, Serien und Star Wars. Ja, kurz vor Jahresende gibt es nochmal eine Folge, denn vor knapp 2 Wochen ist ein neues Indiana Jones Computerspiel erschienen und darüber wird zu reden sein. Aber Indiana Jones ist natürlich mehr als nur ein Spiel, es ist eines wahrscheinlich der Franchises aus den 80ern und frühen 90ern und deswegen gibt es mehr Redebedarf. Und da ist jemand mit dabei, der das Spiel wahrscheinlich genauso heiß erwartet hat wie ich und der auch ein großer Fan der Filme ist. Ich habe mit ihm damals bei Antenne Alderaan fachfremd über den letzten Film gesprochen und hier reden wir noch ein bisschen weiter über das Spiel und unseren Lieblingshelden. Hallo Tilo.
Hallo zusammen, danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. So kurz vor Weihnachten ist das cool, mal sich die Fedora aufzusetzen und mit der Peitsche ein bisschen durch die Gegend zu knallen.
Ja, die Peitsche kann ja je nachdem auch nochmal eingesetzt werden, dann zwischen den Jahren, je nachdem, was so ansteht. Aber ich freue mich auch, dass du nochmal da bist, kurz vor Ende. Weil ich habe schon gemerkt damals, wie ich bei dir war, wir haben, glaube ich, schon ein bisschen Faible, ne, für unseren Helden.
Auf jeden Fall, ja. Also auch wenn das Zusammentreffen natürlich mit dem Film dann noch eine etwas enttäuschendere Wendung nahm, so war es doch so, dass wir uns, glaube ich, auch immer in dem ein oder anderen Franchise wiederfinden und natürlich, wenn man Star Wars liebt, dann ist Indy Jones irgendwie auch nicht so weit weg, beziehungsweise wenn man halt in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, dann kommt man an der popkulturellen Ikone von Indiana Jones, glaube ich, nur schwierig vorbei.
Und ich habe der Folge mal den Arbeitstitel Indiana Jones Revue gegeben, weil natürlich wir wollen hauptsächlich über das Spiel sprechen, aber wie immer bei Lucas und Spielberg ist das Ganze ja multimedial sehr breit aufgestellt, weil da wurde ja eigentlich jede Verwertungsoption mitgenommen. Und deswegen gibt es so ein bisschen wie bei damals bei Shadows of the Empire, haben wir Bücher, wir haben Comics, wir haben diverseste Spiele, die Filme, die Serien. Und ich glaube, wir können ja vielleicht einfach mal so ein bisschen querbeet überall ein bisschen reinschauen, weil ich denke nicht, also zumindest ich muss für mich sprechen, ich kenne nicht alles im Detail, aber es gibt auf jeden Fall einiges zu beleuchten und glaube ich auch die eine oder andere nette Anekdote zu der Entstehung und zu den Erzeugnissen. Da können wir ein bisschen drüber schauen und dann nochmal über das Spiel sprechen am Schluss, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird eine spannende Reise. Genauso wie Indy Jones werden wir uns jetzt nicht von Kontinent zu Kontinent, aber dafür von Thema zu Thema so ein bisschen innerhalb des Franchises hangeln.
Wir steigen quasi in den einmotorigen Zweisitzer ein, wie Junior und Senior, und fliegen durch die Gegend von Thema zu Thema. Ja.
Perfekt.
Ich glaube, wir können mal kurz am Anfang anfangen. Ja genau, man fängt am Anfang an, das macht durchaus Sinn, mit der Entstehungsgeschichte, weil da schließt sich ja schon direkt der Kreis eigentlich zu Star Wars, weil erstens, ich möchte mal wieder ein bisschen Credit geben an den guten J.W. Rinsler, der auch hier wieder ein super Making-of-Buch geschrieben hat über die damals 4 Filme. Und der da wirklich mit extrem viel Liebe und Detail das alles nachzeichnet und da sind viele Infos dabei, viele schöne Bilderzeichnungen. Naja, und es gab auf jeden Fall, was da in dem Buch auch nochmal nacherzählt wird, eben dann quasi in der Pause nach Star Wars, wie quasi George sich nicht ganz sicher war, wie überhaupt der erste Star Wars-Film so ankommt, ja, so ein bisschen so ein Brainstorming, und ich glaube, es war auf Hawaii, ne, zwischen Spielberg und Lucas.
Richtig, die haben damals Urlaub zusammen gemacht, ja. Weil sie hatten, also ganz im Gegensatz zu heute, ne, wo jeder Filmemacher eigentlich mit den Schauspielern um die Welt tourt und ordentlich die Werbetrommel rührt, haben die beiden damals in den ausgehenden 70ern das Gegenteil gemacht. Die haben sich nämlich in Klausur begeben und zusammen auf Maui in Hawaii Urlaub gemacht.
Das würde man natürlich sagen, wir würden da gerne mal Mäuschen gespielt haben und zuhören, aber muss man auch sagen, sie auch schon Self-Awareness, die beiden haben auf jeden Fall alles relativ gut festgehalten, was sie immer besprochen haben. Also es gibt relativ detaillierte Aussagen über, was sie dort besprochen haben, und später gab es ja dann wirklich auch eine lange Session, wo sie den ganzen Charakter definiert haben, und da war tatsächlich dann die Sekretärin dabei und hat alles schön aufgeschrieben auf, glaube ich, 107 Seiten oder so.
Das waren echt Tape-Aufnahmen. Also die haben Kassettenrekorder laufen lassen. Ja. Das wurde dann später transkribiert, und zwar waren die beiden zusammen mit Phil Kaufman, ein der Autoren, der sozusagen die Story eben mitentwickelt hat. Und da haben sie innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, ne, haben sie quasi die komplette Outline für den Charakter eingesprochen. Also so ein bisschen podcastmäßig auch.
Genau, und heutzutage würde man sagen, naja, was ist daran besonders? Aber ich finde schon, in der Zeit, in der es noch nicht so normal war, dass man alles direkt aufgenommen hat, ist es schon, sagt schon was drüber. Die waren sich schon bewusst, dass vielleicht was bei rauskommt, wenn sie miteinander sprechen. Mhm. Ich versuche dran zu denken, da gibt es auf jeden Fall 1-2 gute Podcasts, in denen das ganze Gespräch zusammengefasst wird und nacherzählt. Da sind wirklich einige schöne Bits dabei. Und Rinsler, wie gesagt, im Buch packt er auch ein paar Sachen von aus,
ja. Richtig. Aber ist nicht der einzige. Es gibt tatsächlich auch von Laurent Bouzereau, das ist ein französischsprachiger oder wahrscheinlich ein Kanadier, der auch ein großes Oeuvre dazu veröffentlicht hat in Buchform. Und es gibt noch von James Luceno, der ja auch ein Star Wars Autor ist, gibt es tatsächlich auch noch einen Indiana Jones The Ultimate Guide von 2008, der aber genauso wie das Rinsler Book nur die ersten vier Filme sozusagen umfasst. Aber in dem Buch werden sozusagen auch noch die Aspekte, was Gaming betrifft, was Merchandise betrifft, ein bisschen stärker beleuchtet. Kann man sich also mal angucken, wenn man so ein ultimativer Indie-Fan ist, kriegt man auf dem Gebrauchtmarkt bestimmt irgendwo.
Ja, sehr schön. Gut, das werde ich mir vielleicht, ich muss, glaube ich, ein paar Comics verkaufen und dann das wiederholen, aber zu den Comics kommen wir dann später. Aber was ich halt toll fand an dieser Geschichte ist, dass zum einen der Charakter schon länger bei Lucas im Kopf geschlummert hat und scheinbar auch in ganz frühen Star Wars Skripten Luke Starkiller, wie er damals noch hieß, auch schon Anwandlungen dieses Archäologen hatte, denn da gab es wohl eine Szene, wo er dann irgendwo auf einem Planeten irgendwas einsammelt und auch schon so eine kleine Tasche hat und dann das mit einer Kamera ihn filmt und analysiert. Und ich glaube, es gab auch mal einen Charakter, der so ein bisschen Richtung Indiana Jones ging, auf den er trifft. Also das war irgendwo drin, das hat er dann, Starkiller war ja noch sehr früh, irgendwann mal rausgeschmissen. Aber er hat halt die Idee gehabt, glaube ich, und das hat er dann auch Spielberg da bei ihrem Meeting erzählt, er wollte ja quasi die amerikanische Version von James Bond erschaffen, ne?
Genau, weil Spielberg zu ihm meinte, ne, es wäre sein größter Wunsch, mal einen Bond-Film zu drehen. Und daraufhin sagte Lucas dann, ne, ich habe was viel Besseres für dich, mach doch einfach das hier. Und Spielberg sagte später mal darüber, dass es quasi wie James Bond ist, nur ohne seine Gadgets. Denn außer seiner Peitsche hat er ja quasi kein Multifunktionstool.
Ja, wobei die Peitsche, je nachdem, gerade im neuesten Computerspiel natürlich auch schon ein absolutes Multifunktionstool sein kann. Aber ja, es ist natürlich, also ich finde es die Idee einfach cool, so einen amerikanischen James Bond zu machen. Und wenn man so ein bisschen schaut, ist es ja wirklich auch, ne, die amerikanische Variante, alles ein bisschen lockerer, immer ein Spruch auf den Lippen, natürlich nicht im Anzug, sondern schön in der Arbeitskleidung. Also das passt auch irgendwie alles dann wieder.
Und das alles. Allerwichtigste eigentlich ist, dass er ja, was den Charakter angeht, auch ziemlich un-James Bond-like funktioniert. Ne, er ist ja sozusagen kein Superheld, in Anführungszeichen, der aus jeder Situation aufgrund seiner Überlegenheit rauskommt oder seines Trainings oder ne, wie auch immer, sondern er benutzt ja quasi sein Gehirn, also er benutzt sein weites Wissen über Archäologie mit Kombinatorik, ne, und dann eben hat er auch immer sehr viel Glück, muss man ja auch so sagen. Ich meine, gut, im Filmbereich ne, gibt es ja dieses Glückselement immer sehr, sehr häufig, wenn man versucht, Plotholes zu stopfen, die anderweitig nicht funktionieren würden. Hier ist es eben tatsächlich auch Teil der Figur, dass er dann manchmal auch um Haaresbreite sozusagen nur aus den tödlichen Situationen, Todesfallen etc. entkommen kann.
Ja, und auch die Verletzlichkeit, beziehungsweise zumindest, dass er immer einiges abkriegt. Also der
muss bluten, genau.
Genau. Und das war auch, glaube ich, auch eine der Grundideen, die sie so hatten. Ja, und das andere, was ich halt auch gerade wieder bei Lucas und Spielberg immer so interessant finde, dass sie ja wirklich auch Meister sind, irgendwie Versatzstücke aus der Popkultur wiederum aus ihrer Jugend halt zusammenzubasteln, ne? Weil sie beziehen sich ja auf Sachen, die kennt man eigentlich bei uns gar nicht, weil die ja bei uns keine große Rolle gespielt haben in unserem Kulturkreis, sag ich mal. Aber halt diese, wie heißt es, Matinee-Serials wird es, glaube ich, genannt, wurde das genannt, also so kurze Pulp-Action-Filme, die in den Kinos gezeigt wurden mittags, ne? Dann diverse Bücher, Filme, also da ist ja einiges zusammengepuzzelt irgendwie. Wo wir gleich, du hast wahrscheinlich alles im Detail, was da reinspielt. Aber ich finde es halt immer faszinierend, dass, weil heutzutage ist auch oft ein Kritikpunkt, ne, bei Leuten, die was machen, ja, das alles nur kopiert. Und die Jungs kopieren halt auch extrem viel, aber sie kopieren einfach so gut und machen daraus wieder was Tolles Neues. Das finde ich immer ganz spannend.
Ich glaube, diese frische Infusion, die natürlich auch bei Spielberg besonders auf der visuellen Ebene nochmal dem ganzen Frischzellenkur verpasst, das ist halt das, was Indy Jones so besonders gemacht hat. Insbesondere eben im ersten Teil wird ja dann zunehmend düsterer. Ne? Der zweite Teil, Tempel des Todes, ist ja dann noch ziemlich sinister mit Menschenopfern, ne? Und all den Gewaltexzessen, die da zelebriert werden. Und im dritten wird es dann wieder komödiantischer, ne? Mit Sean Connery als seinem Vater, wo man dann halt sozusagen auch den Gag-Aspekt, die Groteske, ne, dann irgendwie auf die Spitze treibt. Ja, genau. Und dann kommen halt noch die zwei anderen Filme. Aber was, ich weiß nicht, ob das deine Recherche auch ergeben hat, was ich super spannend finde, ist, Es gibt einen britischen Autor, der heißt H. Rider Haggard. Und der lebte im ausgehenden 19. Jahrhundert, nämlich von 1856 bis 1925, ein britischer Abenteuerautor. Und sein berühmtestes Werk ist König Salomons Schatzkammer. Ein Abenteuerroman, der wiederum selber x-mal verfilmt wurde und dessen Hauptfigur Alan Quatermain doch sehr deutlich an Indiana Jones auch erinnert. Das ist nämlich auch ein Archäologe, ein Abenteurer, der auf der Suche nach, mehr ein Grabräuber, nach Reichtümern aus vergangenen Jahrhunderten unterwegs ist. Und der wurde quasi schon 1919, gibt es da die erste Verfilmung von diesem Stoff, 37 nochmal eine, 79 nochmal eine. Und dann halt glaube ich, den meisten Leuten, zumindest wenn sie so im Bereich Canon, 80er Jahre Kino unterwegs sind, bekannte Version mit Richard Chamberlain von 85, wo auch eine ganz junge Sharon Stone ihren ersten Auftritt hatte. Und ganz witzigerweise, ne, für alle John Williams-Fans, die ja seine Musik lieben aus den Indie-Filmen, in dieser Version, Quatermain auf der Suche nach dem Schatz der Könige, hat Jerry Goldsmith die Musik geschrieben.
Ja, ich bin tatsächlich drüber gestolpert, weil erst über das Buch und dann habe ich eben ein bisschen nach Quatermain rumgegoogelt. Und dann habe ich diesen Trailer für den Film, weil ich habe den damals nicht gesehen. Und ich habe gedacht erst, das ist mit AI generiert irgend so ein Spaß-Trailer gewesen. Aber ja, sag mal so, das ist nicht unbedingt gut gealtert alles. Und es sieht ja wirklich erst, also und die Zeit, 85 erklärt es. Ich glaube, da hat man gesehen, okay, Indiana Jones ist mega erfolgreich. Wir machen jetzt einfach auch einen Abenteuerfilm und wir gehen nochmal quasi zurück an das Source-Material. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber der Trailer war für mich unfreiwillig komisch.
Ja, aber deswegen hatten sie natürlich auch urheberrechtlich keine Probleme. Die konnten also wirklich eine fast schon teilweise wirklich freche Kopie von Indiana Jones machen, weil sie sozusagen unter dem Deckmantel der Verfilmung eines anderen Stoffes sicher waren. Und der Film war offensichtlich, ne, der kam ein Jahr nach Teil 2 raus, war aber dennoch so erfolgreich, dass er nochmal ein Sequel dann auch bekam. Also auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt ist das Sequel auch wieder mit Richard Chamberlain und Sharon Stone. Also ganz, ganz lustig. Und in dem ersten Film, den ich vorhin erwähnt hatte, da spielt tatsächlich auch John Rhys-Davies, der Sala aus den Indie-Filmen, spielt da auch eine Rolle. Also da haben sich die Produzenten doch ganz ordentlich auch bei Lucas und Spielberg bedient.
Thema Bedienen nochmal dann ganz kurz zum Abschluss, weil das ist, finde ich, auch augenscheinlich. Also es gibt auch den Film mit Humphrey Bogart, The Treasure of Sierra Madre, habe ich auch nie gesehen, aber wenn man quasi da einen Screenshot sieht von dem Film, könnte man auch denken, es ist quasi Indiana Jones in der frühen Variante. Also den Look haben sie sich dann wirklich auch ganz gerne woanders geholt. Ne? Aber ja, passt. Ja, bei den Filmen, jetzt überlege ich gerade, also ich glaube, Man sollte vielleicht gar nicht zu viel über die sprechen, weil das wirklich nochmal ein eigenes Thema, was überall gemacht wurde. Aber das Letzte, was ich auch noch ein bisschen interessant finde, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, über den Spielberg autobiografischen Film, den du, glaube ich, gar nicht so toll fandest wie ich. Aber interessant finde ich ja schon auch nochmal das Thema, also Indiana Jones kämpft ja gegen die Nazis, Spielberg ist Jude und hat ja quasi da nochmal einen kleinen Gruß rübergeschickt an die Vergangenheit, indem er quasi dann in die Bundeslade letztlich erstens die Nazis im Film komplett erledigt und halt auch einfach, mit dieser Lockerheit, die wir ja zum Beispiel in Deutschland nicht haben, aber hat auch die Nazis zum einen qua als Gegner, aber halt auch einfach als totale Volltrottel immer gezeigt. Ja. Das finde ich auch schon mal einen ganz interessanten Aspekt eigentlich.
Ja. Ja, zumindest in der Zeit, wo oder in dieser mittleren Phase seines Schaffens, ne? Später dann mit Schindlers Liste ist er da doch nochmal ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen oder auch mit Saving Private Ryan, also in den Filmen hat er sie noch zur Karikatur quasi übersteigert und sie dann sozusagen auch immer einen krassen Tod sterben lassen. Nicht nur im ersten, auch im dritten Teil, ne, wo dann der Kelch getrunken wird und das der falsche ist, dann muss der halt ganz krass altern und zerfällt dann irgendwann zu Staub. Das ist schon spaßig.
Eine letzte Sache, ich weiß nicht, es gab ja immer wie heißt die Serie mit Sheldon Cooper, diese Nerd-Serie? Big Bang Theory. Da gab es doch, wurde doch, glaube ich, mal diese Indiana Jones-Theorie berühmt, dass quasi die Filme mit oder Indiana Jones quasi genau gleich ausgehen würden, was jetzt immer mal wieder ausgepackt wird. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine ziemlich dumme Theorie, weil das stimmt vielleicht inhaltlich, aber ich glaube, worum es ja in den Filmen geht und warum die Filme auch so gut ankommen, ist ja, es geht ja gar nicht so darum, was Indiana Jones erreicht oder nicht erreicht, sondern es geht eigentlich immer so ein bisschen um seine Reise, nicht unbedingt die Heldenreise, aber ich meine, er fängt ja an, das ist ja auch wieder im ersten ganz augenscheinlich, er fängt ja wirklich an als jemand, der ist großer Skeptiker, nimmt nichts ernst und geht quasi am Schluss als jemand raus, der wirklich nochmal den göttlichen Eingriff in seine Welt gesehen hat. Das ist ja eigentlich das, was ihn verändert und auch die Freundschaften und so weiter, die er da schließt.
Genau, er ist am Anfang eigentlich ein zynischer Grabräuber, wenn du so willst. Mhm. Und am Ende des Films hat er sich dann gewandelt. Ne? Also er wird dann plötzlich zu einem Bekehrten, sagen wir es so.
Das finde ich eigentlich nochmal einen interessanten Aspekt und deswegen finde ich diese Theorie mal so ein bisschen albern. Also,
und, aber, also vielleicht noch so für den Background. Es ist ja auch ganz spannend, dass Teil 1 und Teil 3 sozusagen chronologisch aufeinander folgen, wohingegen Teil 2 ein Prequel ist zu Teil 1, zeitlich also davor spielt. Und was ich jetzt aus aktuellem Anlass halt einfach auch ganz schön finde, sind sehr, sehr viele Querverweise, die das Game, was jetzt gerade erschienen ist, von Machine Games oder Machine Gun Games oder wie wir die heißen, dass das immer mal wieder so ganz kleine Dinge aufgreift, die wir halt aus Filmen 1 und 3 kennen. Das macht es sehr, sehr geschickt, glaube ich, so für Fans und illustriert halt dadurch auch die Reichhaltigkeit von dieser Welt, die ja in allen medialen Verkörperungen dann auch immer weiter vertieft wurde oder manchmal halt eben auch nicht kanonisch erweitert wurde. Ich weiß nicht, da gibt's ja diese ganz, da sprechen wir vielleicht später noch drüber.
Gehen wir direkt weiter, quasi ins nächste Medium oder ins anschließende Medium, nämlich in die TV-Serie. Mhm. Es gab dann, auch wieder, danach habe ich mir das gesehen. Ich habe als Kind habe ich die Serie gesehen und geliebt. Also wir sprechen von The Adventures of Young Indiana Jones oder glaube ich Young Indiana Jones Chronicles, je nachdem, wo man drauf schaut, heißt so, ja. Und ist erstmal, finde ich, ein ganz cooles Konzept, weil es erzählt quasi Abenteuer des jungen Indiana Jones über, ich glaube, drei Altersstufen, ne? Als sehr kleines Kind, so was ist der da, 7, 8 oder so?
Ja, 8 bis 10 soll er sein.
8 bis 10, genau, dann als junger Teenager und dann als, was ist es, mit 20er oder sowas, ja. Wahrscheinlich so um den Dreh rum, ja. Genau, und die Serie, ich hatte die ehrlich gesagt in sehr guter Erinnerung, habe mir dann in meiner Euphorie über so eine Instagram-Anzeige total überteuert 3 Packs gekauft mit allen Folgen drauf. Muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich dann eher online geschaut als über dieses Pack. Aber gefühlt ist die Serie vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Vor allem wurden aus der Serie dann auch nochmal Spin-off-Filme gemacht, in dem verschiedene Episoden zusammengeschnitten wurden und nochmal Lucas-like HD remastered mit leichten Schnitt zur Verfügung gestellt wurde. Und da ist auf jeden Fall, glaube ich, eher auch wieder mal Licht und Schatten dabei. Was ich aber lustig fand, ist, dass der Anspruch von George Lucas scheinbar war, er wollte eine Serie machen, um die Leute, um zur Bildung beizutragen. Deswegen trifft Indiana Jones in der Serie ständig auf berühmte Personen, weil das war die Idee von Lucas, so nochmal Wissen unter die Zuschauer zu bringen, was ich auch schon wieder eine totale absurde Idee finde eigentlich.
Es ist typisch Lucas eigentlich. Also auch das, was er mit den Prequels gemacht hat, die sich ja von der Stimmung her komplett von der Original Trilogy abhebt, hat er hier sozusagen die Idee gehabt, genau das als Edutainment zu beschreiben, hat er zumindest mal in einem seiner Interviews gesagt und macht eigentlich das genaue Gegenteil von den Filmen. Während die Filme ja quasi sowas wie Achterbahnfahrten sind, die mit Action gespickt sozusagen eine Art Schnitzeljagd von Kontinent zu Kontinent darstellen, ist das hier so, dass eben über weite Bereiche der Handlung geht es ja mehr um die Charaktere, um das, was Indy sozusagen dann zu der Figur macht, die wir in den Kinofilmen kennenlernen. Es gibt noch zwei andere Altersstufen, die du jetzt gerade noch nicht erwähnt hast. Es gibt nämlich noch den 51-jährigen Indy, der von Harrison Ford mit Bart damals in der zweiten Staffel gespielt wurde, als er nämlich parallel gerade auf der Flucht drehte und durfte seinen Filmbart sozusagen weitertragen.
Da hat er eine ganz fantastische Szene beigesteuert. Also.
Ja, und dann gibt's halt noch den 93-jährigen Indy, der von George Hall gespielt wird. Und was du gerade umrissen hast, ist nämlich, dass diese Serie genauso wie Lucas das eben gerne macht mit seinen Special Editions bei Star Wars zum Beispiel, dass die sich ständig weiterentwickelt hat. Ursprünglich war es nämlich immer so, dass die chronologische Erzählweise überhaupt nicht im Vordergrund stand für Lucas. Also die Fernsehfassungen, die damals ausgestrahlt wurden, 92 und 93, die waren sozusagen immer zerschnibbelt, was diese aufeinanderfolgenden Handlungselemente anging, und begannen eigentlich immer mit einer Reminiszenz des greisen Indy Jones, der in seinem Schaukelstuhl sitzt und Geschichten erzählt und sozusagen der Menschheit etwas Erleuchtung geben möchte. Und dann gibt es entweder immer einen Rückschritt sozusagen auf den kleinen Indy, ne, den 8- bis 10-Jährigen, oder halt eben den Mid-20er-Indy, gespielt von Sean Patrick Flannery, und der Junge von Corey Carrier. Also auch hier hat man mit einem sehr, sehr jungen Schauspieler gearbeitet. Hat wahrscheinlich auch Lucas darin bestärkt, das für die Prequels oder zumindest für Episode 1 zu machen damals. Und dann hat er aber, als diese Serie, die ist bei den Kritikern relativ gut angekommen, bei den Zuschauern nicht, weil sie halt eben vom Habitus sehr unterschiedlich war wie die Filme, ist dann aber nach 2 Staffeln bereits abgesetzt worden. Und dann hat der Family Channel, so hieß der, hat nochmal ein paar, also 4 waren das, TV-Movies sozusagen nachgeordert, die dann zwischen 94 und 96 dort ausgestrahlt wurden. Und dann ist Lucas im Nachhinein nochmal hin und hat 96 angefangen, diese Serie nochmal zu zerschneiden und aus den bisherigen 40 Minütern immer 2 Folgen zusammen zu montieren und daraus dann so 90 Minuten zu machen. Und deswegen ist die Lauflänge dieser Serie auch immer so unterschiedlich. Und es gibt, glaube ich, also zumindest war das käuflich auch nie wirklich komplett erhältlich, die originalen Fernsehfassungen gar nicht, sondern mittlerweile kriegen wir sozusagen, egal ob es jetzt DVD, Blu-ray oder rein digital ist, nur noch diese zusammenmontierten längeren Versionen. Ich glaube, es sind 22 insgesamt. Ursprünglich waren es 28 Folgen. Also da ist sehr, sehr viel passiert mit dem Originalmaterial. Und lässt mal wieder einen Blick darauf fallen, wie Lucas sich dann auch vorbereitet hat. Denn er hat ja diese Serie auch so ein bisschen als, ja, ich sag's jetzt mal, Experimentierwiese verstanden in der Vorbereitung für die Prequels.
Ja, und er musste ja auch umschneiden, weil der alte Indiana Jones ja so ein Eyepatch hat, ne, so eine Augenklappe. Und das passt ja dann natürlich nicht zu Indy 4. Ich glaube, das war auch ein Grund. Aber ich finde es auch immer faszinierend bei Lucas. Ich meine, ich denke mir, der hat Mitte der 90er, okay, es war relativ ruhig, ja, weil er quasi in between Projects war sozusagen. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er schon Legendenstatus gehabt, hat wahrscheinlich mehr als genug Geld. Er hätte auch einfach weiter auf Hawaii mit Spielberg irgendwie brainstormen können. Und trotzdem geht er immer wieder zurück zu seinen Projekten und versucht nochmal irgendwie was zu verändern, was zu optimieren. Also der ist echt auch ein Getriebener irgendwie. Ja.
Aber ich finde es auch so am unterm Strich, ne, was da so mitschwingt, finde ich es halt auch witzig, dass er sagt, Indy hat eigentlich das meiste von dem, was ihn definiert, nicht in den USA gelernt, sondern überall woanders auf der Welt. Ne? Also seine Einstellung wie er mit Menschen umgeht, ne? Wie er Moral bewertet, was ne, sein Ethos ist, was er über Essen gelernt hat oder über Frauen, ne? all diese Dinge hat er außerhalb der USA gelernt. Das finde ich doch schon ganz witzig.
Ja, Frauen, ich glaube, in der Serie da wahrscheinlich auch so 40 oder 50 verschiedene Love Interests über die Zeit hinweg. Ja, und was ich auch noch, also eine davon gibt's auch bei Paramount Plus als Film. Es sind auch einfach obskure Themen zum Teil. Also es gibt dann Folgen, die sich um Jazzmusik drehen, und es gibt eine Folge, die sich quasi eher um Hollywood-Filme und wie die Filme entstehen dreht. Also es ist einfach nichts, was man mit dem Namen Indiana Jones zusammenbringen würde.
Aber, ja. Ja, und dann halt immer wieder eingebunden auch, ne, natürlich die Kriegshandlungen irgendwie. Und es gibt auch sehr, sehr viele Episoden, die sich mit der Beziehung zu seinem Vater beschäftigen zwischen 1908 und 1910, wo der halt so eine Rundreise gemacht hat mit Vorträgen. Was natürlich wiederum spannend ist, weil ne, man muss sich ja den Zeitfaktor wieder überlegen, das war halt kurz nach Indiana Jones 3, wo ja diese Vater-Sohn-Thematik das erste Mal quasi auch diskutiert wurde, und da hat er natürlich dann sozusagen versucht, das da wieder mit reinzubringen. Und was ich ganz, ganz witzig fand, ist, dass in der dritten Staffel, die ja dann leider nicht mehr das Licht der Welt erblicken sollte, einige der ursprünglichen Charaktere hätten wieder auftauchen sollen. Also man hätte sozusagen die chronologische Lebensalterentwicklung von Indy Jones hätte man sich vorgenommen, um Figuren wie Belloc, ne, also in der Rolle gespielt von Paul Freeman oder auch Hermann Dietrich, Wolf Kahler in der Rolle, hätte man nochmal in einzelne Episoden wohl einbinden wollen. Und ja, das ist dann ähnlich geendet, auch so ein bisschen wie die Geschichte um diese Star Wars Live-Action-Serie. Ne? Denn Lucas hat mal in einem Interview gesagt, sie hätten also wohl 70 Stunden von Skripten produziert in der Vorbereitung mit diesem Writers Room, in dem unter anderem auch Frank Darabont saß, also einer der großen Filmemacher, der unter anderem auch Walking Dead zum Beispiel entwickelt hat, aber auch selber natürlich mit Shawshank Redemption, ne, eine der besten Stephen King-Adaptionen fürs Kino gebracht hat, und The Green Mile. Von diesen 70 Stunden wurden sozusagen nur 32 Stunden überhaupt dann gedreht oder verfilmt. Also da wäre noch sehr, sehr viel drin gewesen, was man über die Figur des Indy Jones noch hätte erzählen können.
Ja, ich muss sagen, für mich war es auch ein bisschen dann einfach zu viel World War One. Ich finde ich als Thema, ich glaube, die Amerikaner, die gehen damit einfach auch nochmal ein bisschen anders um als wir. Das war mir zu viel Fokus auf Krieg. Das hat mir dann einfach dann jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so gut gefallen. Aber ich glaube, es gibt schon so ein, zwei Highlights. Also wie gesagt, der 51-jährige Indiana Jones, ich will die Szene nicht spoilern, man findet sie auf YouTube. Also es in allen Sachen, die ich jetzt rund um Indiana Jones gefunden habe, eine der obskuren.
Es gibt auch eine über Transsilvanien, glaube ich. Über den Dracula-Mythos, dann gibt es halt eine um den Roten Baron, ne? Also und er trifft natürlich, das hattest du vorhin ja so angedeutet, ne, sehr, sehr viele historische Charaktere, so wie Leute wie T.E. Lawrence, also Lawrence von Arabien, Pancho Villa, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, die tauchen irgendwie alle mal auf. So.
Vielleicht doch ein bisschen Bildung noch mit drin, wenn man genug aufpasst. Ich würde jetzt schon mal ganz kurz einen Sprung machen, nämlich zu den Comics. Ja, der Comics ist natürlich auch riesig, aber es gibt eben auch hier eine 1:1 Umsetzung von den Adventures of Young Indiana Jones, und die heißen dann eben Chronicles of Young Indiana Jones. Das ist eigentlich wirklich dann eine 1:1 Adaption, glaube ich, von den meisten Geschichten. Ich kann gar nicht sagen, ob in den Comics noch mehr drin steckt. Ich fand gerade der alte Indiana Jones, der im Museum den jungen Leuten mal erzählt, wie es wirklich war, ist in den Comics eigentlich ganz charmant umgesetzt. Und auch die Reise von Indy mit seinem Vater, und er kriegt ja dann so eine Gouvernante zur Seite gestellt, die gibt's ja in der Serie, glaube ich, auch nochmal, die ihm so ein bisschen, ja, die Basics, ne, den Knicke und halt die Bildung beibringt. Die Comics, sage ich mal, die waren ganz nett, aber ich muss ehrlich sagen, ich war generell von den meisten Comics von der Qualität ein bisschen unterwältigt. Ich habe mir sowohl die als auch dann die The Further Adventures of Indiana Jones heißen die geholt, die glaube ich bei Dark Horse rauskam, bei uns dann auch mal bei Cornelsen oder sowas, irgend so ein deutscher Verlag. Und puh, also das ist schon sehr, sag ich mal, einfach gezeichnet und wirklich nur in Primärfarben koloriert. Also das hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Zumal es auch immer so eine Mischung ist, auch bei dann Further Adventures, da werden dann zum Teil gibt's ein, zwei Comicreihen, wo dann einfach die Filme nochmal nacherzählt werden und dann halt nochmal ein paar andere Abenteuer. Fand ich jetzt nicht den ganz großen Wurf. Was ich ein bisschen lustig fand, es gab ja auch immer Ford war ja nicht der initiale Plan als Schauspieler, sondern Tom Selleck. Und ich habe das Gefühl, wenn man die Comics anschaut, gerade so ein paar von den Frames, die auch auf dem Cover hinten drauf sind und so ein bisschen als Promo benutzt wurden, das sieht ja wirklich fast aus, als hätte er noch so ein Schnurrbart und so. Hatte ich mal gedacht irgendwie, also entweder sehen sich Ford und Tom Selleck ähnlicher, als ich immer dachte, ja, oder als es gezeichnet wurde, aber es kann echt nicht sein, weil das Casting kam ja so früh und die Comics so spät. Aber ich fand es lustig, dass die irgendwie sich doch relativ ähnlich sehen.
Vielleicht ist es auch einfach der Typ, ne, dass man in der Reduktion, die beim Zeichnen einfach automatisch immer entsteht, dass man dann auch gar nicht anders umhin kann. Und er hat ja auch immer einen Stoppelbart, ne? Also so dieser 2-3 Tage Bart, der steht Indy natürlich besonders gut. Deswegen kann das schon mal passieren, dass man da so einen gewissen Schatten, Nasenschatten dann irgendwie auch hat, der vielleicht daran erinnern könnte. Aber ja, bei den Comics bin ich irgendwie so gar nicht im Thema. Deswegen kann ich da wenig dazu beisteuern. Aber mir ist auf jeden Fall bekannt, dass Marvel sozusagen die Ursprungslizenz hatte in den frühen 80ern. Und auch immer mit den Filmadaptionen gearbeitet hat. Dann gab es so eine Phase, wo die dann auch eigenständig weiter die Chronologie erzählt haben. Das ist natürlich mittlerweile alles nicht mehr Canon. Aber ja, die Dark Horse-Geschichten sind dann teilweise schon ein bisschen wacky. Aber das war halt so die Zeit in den 90ern dann.
Ja, und dann also die deutsche Ausgabe, die hat dann auch nochmal ein ganz, ganz seltsames Format und auch wirklich überhaupt nicht, also überhaupt nicht irgendwie wertig oder sowas. Ja, das ist auch wie für Kinder gemacht. Nachdem ich das also quasi wieder mal zum Höchstpreis auf eBay geholt habe, weil auch wenn es nicht schön ist, ist es selten, habe ich dann entdeckt, dass es tatsächlich zwei Dinge gibt, die, glaube ich, eher lesenswert sind. Und zwar sind es Outcomes von gecancelten Videospielen. Und das eine heißt Indiana Jones and the Iron Phoenix. Und das andere ist dann, glaube ich, The Sphere of Destiny, nicht Style of Destiny, sondern Sphere of Destiny. Und das waren zwei Stories, die eigentlich für Videospiele gemacht wurden, für Adventures, die dann aber nicht umgesetzt wurden. Und da habe ich mal ein bisschen reingeschaut. Man findet online auch ein paar PDFs dazu, wenn man lange genug sucht. Und die sind sowohl von der Story her als auch vom Zeichenstil schon deutlich besser. Also die versuche ich mir nochmal zu holen. Und da fand ich auch wieder mal ein interessantes Thema. The Iron Phoenix war wohl auch schon relativ weit gediehen als Adventure und hat auch einen großen Handlungsbogen. Aber weil ja für Adventures in der Zeit Deutschland ein sehr wichtiger Markt war, ich glaube, die Lucas Games hat, glaube ich, in Deutschland fast so viel verkauft wie in den USA mit diesen Adventures. Aber es ist ja das Problem, gab bzw. gibt mit den Nazi-Symbolen, die bei uns eben nicht verbreitet werden dürfen, so einfach, war es extrem kompliziert, das Spiel umzusetzen, sodass sie sich tatsächlich unter anderem aufgrund dieser Regel entschieden haben, das Spiel nicht weiter zu verfolgen, weil sie gesagt haben, wir kriegen sie in Deutschland nicht raus, ja, und dann fehlt uns ein Riesenmarkt, also machen wir das Spiel einfach nicht, und deswegen gab es dann einen Comic, ja.
Aber das ist auch eine super spannende Geschichte, weil du das gerade kurz erwähnt hast, ne? Also die vielen, und das sind teilweise, glaube ich, sogar mehr Games, die in der Development Hell, wie es so schön heißt, der Entwicklungshölle untergegangen sind, als dann am Ende des Tages auch immer das Licht der Welt erblickt haben. Und die meisten Gründe sind da immer sehr kurioser Natur. Manchmal sind es einfach Personalia, die dazu geführt haben, ne, dass so ein Studio dann irgendwie nicht mehr in der Lage war, auf einmal die Arbeitsleistung zu bringen, oder das Projekt wurde einfach gestrichen, ne, weil Lucas sich überlegt hatte, ach, vielleicht mache ich demnächst doch nochmal einen Film. Ne, es stand ja auch mal irgendwann im Raum, dass es einen Young Indiana Jones Film geben sollte. Selbst Lucasfilm hat das vor 2-3 Jahren, glaube ich, nochmal lanciert. Dann haben sie es nach 6 Monaten der Entwicklung wieder zurückgenommen, weil es dann auf einmal hieß, Bob Iger hat gesagt, Lucasfilm ist quasi ein Star Wars-zentrisches Produktionsstudio nunmehr. Und dann hatte man vielleicht auch gesehen, was mit Willow passierte. Und dann dachte man sich, okay, dann lassen wir das jetzt lieber mit Indie oder Young Indie noch ein weiteres Mal und gucken einfach mal, wo wir das mit Star Wars hier zum Ende führen. Aber ja, du kennst das ja auch noch aus unserer Jugend. Wir haben ja mit sehr, sehr vielen Indie-Games auch immer Kontakt gehabt, und ich meine, ich habe auch mehr davon gespielt, als ich Star-Wars-Games gespielt habe in dem jugendlichen Alter, so zwischen 12 und 18, würde ich mal sagen. Wie war das denn bei dir?
Ja, also erstens, ich war auch nochmal auch in der Rückschau auf eine, wie ich es jetzt online recherchiert habe, extrem erstaunt, wie viel wirklich Indiana Jones Spiele es gab. Und tatsächlich, Indiana Jones hat den Weltrekord für die erste Videospielumsetzung eines Filmes. Ganz knapp, der gleiche Developer hat sich ganz knapp selbst geschlagen mit E.T., das dann ein paar Monate später kam. Ja, ich habe auch, okay, aber bei mir ist es auf einem geringen Level. Ich habe tatsächlich auch mehr Indiana Jones gespielt als Star Wars, weil ich damals die beiden Adventures halt gespielt habe, ja, auf dem Amiga.
Genau.
Und von Star Wars tatsächlich habe ich in meiner Jugend, glaube ich, wirklich nur dieses X-Wing vs. TIE Fighter oder sowas gespielt. Das erste CD-ROM-Spiel, was damals rauskam. Ansonsten haben Star Wars-Spiele bei mir keine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht bei Kumpels auf dem NES mal mitgespielt habe. Da gab es ja dann auch ein paar Side-Scroller und Jump'n'Runs, die glaube ich, eher von der besseren Sorte waren. Aber ja, im Gedächtnis geblieben sind mir natürlich ganz klar die beiden LucasArts Adventures, ja, wo ja auch mein Herz immer noch für ein bisschen schlägt.
Du meinst jetzt Last Crusade und Fate of Atlantis, oder?
Genau, ja.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe damals ein Amiga auch gehabt, so ähnlich wie du. Ich habe aber zu dem Graphic Adventure, habe ich tatsächlich auch noch das Action Adventure gespielt, das zur gleichen Zeit rauskam, was nicht so den super Impact hinterlassen hat wie das Graphic Adventure, weil das Action Adventure Game halt doch einen knackigen Schwierigkeitsgrad hatte. Aber früher war das halt auch so, dass wir uns da länger mit beschäftigt haben. Wir haben da unsere Zähne sozusagen, wir haben uns drin verbissen und haben das dann so lange gegrindet, bis wir irgendwann dann durch waren. Und ich weiß noch genau, also wie dieser Side-Scroller da funktioniert hat auf dem Amiga und wie man dann sozusagen in den ersten Leveln über diesen Zug mit Young Indy hüpft und dann kommen immer die Nashornhörner raus oder die Giraffenköpfe um einen herum zischen, also die Kugeln. Ist nicht besonders lang, das Game. Also wenn man es tatsächlich meistert, ne, dann kann man da relativ schnell so einen Speedrun auch durchmachen. Aber es hat sich trotzdem bei mir irgendwie eingeprägt, weil es halt eben auch von der Spielmechanik ganz anders funktioniert als die Graphic-Adventure-Version von Indiana Jones and the Last Crusade. Auch wenn dieses Game näher am Originalfilm dran ist als das Action.
Ich finde ja schon, dass dieses ganze Lucas-Universum mit Lucasfilm, LucasArts, Lucas dann oder später Lucas Games oder so weiter, das hat ja schon was für sich, weil wenn man halt schaut, ne, viele Autoren, die an den Spielen beteiligt sind, waren auch an den Drehbüchern oder umgedreht und halt über die ganzen Spiele hinweg, über die ganzen Filme hinweg. Also da gab es dann schon so einen Nukleus von Leuten, die da beigetragen haben. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass es das jetzt heute so in dem Maß nicht mehr gibt, aber ich verstehe es natürlich, weil trotz, auch wenn es damals natürlich immer noch schwer war, aber so ein Adventure zu bauen, hat halt wesentlich weniger Personen benötigt, als jetzt heutzutage ein modernes Videospiel zu bauen. Auch das Budget, ja, das ist einfach gar nicht mehr machbar, dass man das so multimedial aufbaut. Mhm. Und ich fand auch jetzt bei den beiden, auch nochmal gerade in der Rückschau, bei beiden Adventures ist ja auch eigentlich ganz cool, dass es auch verschiedene Lösungswege immer gibt, die auch ein bisschen wieder dann die Filme und die Persona widerspiegeln, weil normalerweise ist ja eigentlich die Adventures immer eher Knobelei, aber bei Indiana Jones kann man dann auch ein bisschen eher so den Prügelweg gehen, ja, und weniger Rätsel, mehr prügeln, oder so ein Mittelding, wobei ich zugegebenermaßen, glaube ich, den Prügelweg nie gespielt habe. Ich habe immer den Adventure-Weg gespielt, wenn ich
das ist ja auch richtig, weil wie wir jetzt mit dem neuesten Spiel gelernt haben, Gewalt führt selten zum Ziel. Außer man möchte beim nächsten Checkpoint wieder anfangen oder beim vorherigen. Das ist mir dann noch häufiger passiert. Aber ja, genau, also Fate of Atlantis hatte drei Wege, ne, mit denen man das sozusagen lösen konnte. Zwar entweder mit dem Verstand oder mit den Fäusten oder als Team mit unserer Begleiterin Sophia Hapgood, die ja auch dann im späteren Game nochmal vorkam, aber die sozusagen in Fate of Atlantis ihr Debüt feierte.
Ja, genau, und dann gab es ja diverse Verwertungen von diesen Sidescrollern auf verschiedenen Plattformen. Und dann gab es, ähnlich wie bei Shadows of the Empire, gab es dann sogar, glaube ich, vom gleichen Team zwei 3D Plattformer-Adventures, die im Prinzip, nachdem Tomb Raider ja eigentlich Indiana Jones geklaut hat als Idee, hat dann wiederum Indiana Jones Tomb Raider als Spielidee geklaut und das Ganze umgesetzt. Die habe ich damals nicht gespielt, die habe ich mir jetzt tatsächlich jetzt angeschaut. Das eine kann man noch spielen bei Steam, das andere lief bei mir nicht. Aber ja, wie immer bei diesen 3D-Spielen aus den späten 90ern, Anfang 2000, die sind aus heutiger Sicht natürlich schon schwer verdaulich optisch, ja.
Ja, die sind halt auch für die Xbox, die Ursprungs-Xbox oder die PS2 mitentwickelt worden. Relativ spannend fand ich eigentlich noch Indiana Jones and the Staff of Kings. Ich habe jetzt den deutschen Titel gerade nicht zur Hand. Aber da war es tatsächlich so, dass die Versionen des Games immer für die unterschiedlichen Konsolen auch optimiert waren. Das heißt, die Nintendo DS-Version war ein bisschen anders als die Wii-Version. Also das sozusagen, während die PSP-Version einen Schwerpunkt hatte, Puzzle- und Action-Adventure-Game-Elemente waren dann mehr auf der Wii zu finden. Und teilweise waren da eben auch unterschiedliche Episoden, die in dem einen Version vorkamen und in der anderen Portierung einfach nicht auftauchten. Das machte natürlich dann zusätzlich, ne, für die Komplettisten noch so einen Reiz aus.
Ja, und du bist auch so ein Lego-Fan, ne, von den Lego-Spielen. Mhm. Hast du auch die Lego-Indiana-Jones-Spiele gespielt?
Natürlich habe ich die gespielt.
Ja, klar.
Ja, die sind halt auch sehr putzig, ne. Da gibt's zwei verschiedene. Im ersten geht's mehr oder weniger um die Originaltrilogie. Und im zweiten, das zweite Game erschien dann auch im Zulauf mit Crystal Skull 2008, 2009 war das, glaube ich. Da wird ein bisschen freier dann mit dem Indie-Mythos auch umgegangen, um sozusagen das Game dann zu strecken, damit man dann am Ende des Tages auch sagen kann, okay, das rechtfertigt den Hochpreistitel. für diese Version Nummer 2. Aber wie man auch bei diesen frühen Lego-Games ja immer sieht, die grafischen Sprünge sind immer enorm und auch die Art der dynamischen Handhabung, in der man in dieser Welt dann auch unterwegs ist. Die ist ähnlich wie bei den Star Wars Games oder bei den Harry Potter Games, ne? Da machen die dann immer Quantensprünge. Und das ist dann doch immer ganz schön, ne? Während die Figuren im ersten Teil zum Beispiel nicht reden können, können sie das dann im zweiten Teil, ne? Und lauter solche Dinge, die, ja, die machen aber Spaß. Ich meine, gut, als Kind, ne, wenn man in dem Alter ist, wo man die vielleicht zum ersten Mal spielt, hat man die Filme ja sowieso nicht gesehen, hoffentlich zumindest. Hat dann aber trotzdem einfach sehr viel Spaß daran, an dieser bunten Welt, wo man halt irgendwie alles zerhauen muss, um dann eben sozusagen die Coins aufzusammeln.
Als abschließender Gedanke nochmal kurz bei den Videogames. Das ist jetzt kein Indiana Jones Phänomen, aber was ich halt einfach so faszinierend finde, ist, dass wir noch in der Zeit leben und ich glaube, wir sind so die Letzten, bei denen das so ist. Wenn ich mir das erste Spiel angucke, was ich theoretisch hätte spielen können, habe ich nicht, aber ich kenne sogar jemanden, bei dem damals dieser Atari rumstand, und man sich das anschaut und man jetzt eben das letzte Spiel nimmt. Also was das wirklich für Quantensprünge sind in der Technologie und in der Umsetzung, ja. Hast du natürlich auch bei Filmen und bei anderen Sachen, aber ich glaube, nirgends siehst du es so komprimiert wie bei einem Computerspiel, was sich ja komplett aufs Digitale verlassen muss, was vor 30, 40 Jahren möglich war und was jetzt möglich ist. Es fasziniert mich immer wieder.
Ja, das ist schon immer sehr, sehr spannend. Aber ja, ja, und Lego, ne, wo wir es gerade Thema Lego haben, ist natürlich auch ein guter Segway direkt rüber zu den Toys. Mhm. Denn Lego hat natürlich auch genauso wie die Game-Industrie den 2008er Launch von Indie 4 beziehungsweise auch den letztjährigen von Dial of Destiny begleitet, immer wieder mit neuen Sets. Die alten Sets von 2008, die waren sehr begehrt mittlerweile natürlich, weil sie halt eben schon 15 Jahre auf dem Buckel hatten. Und teilweise halt eben auch, ne, das, was du vorhin erwähnt hast, da waren halt auch Trucks dabei, also die der deutschen Wehrmacht mit diversen Symbolen, also eigentlich so Zeug, wo man immer gesagt hat, Lego lässt da die Finger von, die machen kein Kriegsspielzeug. Gut, das ist jetzt schon etwas länger, vielleicht auch ein bisschen Geschichte, zumindest sie hatten ja jetzt auch schon Items von Stranger Things zum Beispiel, ne, und ähnlich düsteren IPs dann auch mal aufgegriffen und verwertet. Aber zu dem Zeitpunkt, ne, hieß es quasi immer, Lego macht nur Kinderspielzeug mit harmlosen Lizenzen, heile Welt und so. Und da war diese 2008er Welle mit den ersten Indiana Jones Lego Sets dann halt irgendwie doch schon eine sehr, sehr krasse Veränderung in die Richtung. Und im letzten Jahr gab es natürlich dann ein paar Remakes von beliebten Sets, unter anderem eben auch aus der Öffnungssequenz von Jäger des verlorenen Schatzes. Ne, da gab es so ein schönes Panorama, wo man dann sich mit Indy durchschwingen kann und am Ende wird man dann halt noch verfolgt von so einer riesigen Kugel. Das kann man sich wunderschön ins Regal stellen. Das ist also auch eine Art Display-Piece. Und dann gibt's aber natürlich auch so kleine Vignetten aus Indy 3 zum Beispiel, ne, wo man mit seinem Vater im Motorrad sitzt und ja vor dem Flugzeug irgendwie dann flieht. Also lauter solche Dinge hat Lego hier aufgefasst und irgendwie auch ganz ganz putzig umgesetzt. Kann man sich durchaus mal anschauen, wenn man das möchte. Aber Lego war natürlich nicht die einzigen, die da immer vorne an vorderster Front waren, sondern Kenner hat schon direkt 82, also ein Jahr nachdem der erste Film erschien, dann analog zu den Star Wars Action Figures natürlich auch hier wieder ihr Unwesen getrieben und die ersten ein, zwei Wellen dann innerhalb von 2 Jahren veröffentlicht. Und im Gegensatz zu den Star Wars Figuren hatten die tatsächlich auch Kniegelenke und schon diverse Action Features, also dass Indy sozusagen auch so eine Art Uppercut-Faustschlag machen konnte. Da konnten die Star Wars Sammler damals nur von träumen. Aber das Design war auch ziemlich ähnlich. Also man hatte immer die Figur in so einer Art Plastikbubble auf der linken Seite und 3/4 des restlichen Backkartons war dann sozusagen immer ein Standbild aus der jeweiligen Filmszene des Charakters, ne, um sozusagen bei uns armen Kindern dann diese Figuren dann bis in alle Ewigkeit in unser Gehirn reinzufräsen. Das hat damals auch schon ganz gut funktioniert. Und ja, dann haben sie natürlich, 2008 gab es dann auch wieder Figuren von Hasbro, also Kenner gab es dann nicht mehr, die sind dann irgendwann zu Hasbro fusioniert mit anderen Gruppierungen. Und natürlich auch andere Franchise-Nehmer wie zum Beispiel Sideshow Collectibles, ne, Kotobukiya oder dann später eben auch ja, Hasbro, haben dann unterschiedliche Größen von Toys produziert. Da gab es also dann mal die 12-Inch, so 30 Zentimeter große Püppchen, ne, die man dann so mit Stoffkleidung auch anziehen konnte. Da ging man dann halt mal, versuchte man so ein bisschen kreativer zu werden. Aber es gab natürlich immer noch die 10 Zentimeter Figuren und ganz witzig ist es, es gibt ähnlich auch wie bei Star Wars hier einen Heiligen Gral. Das ist nämlich eine Figur von Belloc in der Zeremonienrobe aus Jäger des verlorenen Schatzes, die sozusagen nur ein paar Mal für, ja, das waren so Proof-of-Concept-Figuren, die da hergestellt wurden, die dann an die großen Distributoren nur so zur Ansicht verschickt wurden. Die haben auch kein Cardback, ne? Die sind also nur einzeln irgendwie erhältlich und die sind eigentlich genauso teuer wie der legendäre Rocket-Firing Boba Fett. Ja, also wenn man sowas finden kann, auch aus der Frühzeit von 81, dann ist man ein reicher Mann.
Vielleicht erfahren die dann auch mal ein Remake, so wie der Boba Fett.
Ja. Naja, und letztes Jahr gab es dann auch noch zur in der Größe wie die Black Series von Hasbro gab es dann auch noch mal eine Figurenreihe, die dann aber schwerpunktmäßig schon mehr auf die Nostalgie und die ersten drei Filme auch ausgerichtet war. Aber ja, aufgrund des geringen Erfolges von dem Teil 5 hat man dann diese Serie leider schon wieder eingestellt. Aber ich freue mich trotzdem. Ich habe also meinen Sala und meinen Belloc und meinen Indy in drei verschiedenen Outfits mit einer Bundeslade. Und da ist die Welt auch in Ordnung.
Sehr schön. Ja, analog spielen, da komme ich natürlich nochmal mit meinem Lieblingsthema Brettspiel auch noch kurz reingegrätscht. Da gibt's auch ein bisschen was. Funko hat ja auch eine Lizenz, die haben ja auch diese Funko Pops, auf die ich jetzt nicht so stehe. Und im Rahmen dessen haben die auch Spiele veröffentlicht. Da gibt's eins, das habe ich nicht gespielt, finde ich aber nicht so interessant. Das ist ja so ein Kartenspiel, wo dann so ein Pendel dabei ist. Also, aber was ich, naja, eingeschränkt empfehlen könnte, ist zumindest das Indiana Jones Cryptic Adventure Game. Das ist so, was jetzt ja sich mit diesen Exit und Unlock und quasi Escape Room in a Box spielen so ein bisschen durchgesetzt hat. Da spielt man auch die ersten drei Filme ein bisschen nach und kann da zusammen gewisse Rätsel lösen. Ja, die Rätselqualität, von ganz nett bis zu absolut unnötig, aber es macht auf jeden Fall deutlich Spaß, weil man kann halt wirklich so ein paar Sachen zusammenpuzzeln. Ich will nicht über die Rätsel was verraten, weil sonst ist der Gag weg. Aber das ist eigentlich ganz cool. Also das ist so für einen Abend, kann man sich da durch die verschiedenen Adventure kurz durchkaspern. Das ist nicht sonderlich schwer. Gibt's irgendwie, keine Ahnung, für Mitte 30 Euro. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keine deutsche Version, aber das ist nicht wirklich schwer. So ein, zwei Sachen, die fand ich nicht ganz gelungen, aber so, für so einen kleinen Spaß nebenher ist es ganz nett. Und was ich noch als Ehrennennung machen würde, auch wenn es technisch gesehen kein Indiana Jones Spiel ist. Es gibt ein Spiel, das heißt Fortune and Glory. Das ist wirklich Indiana Jones ohne die Indiana Jones Lizenz. Da kann man auch zusammenspielen. Und das ist auch wirklich, das heißt auch The Pulp Adventure Game und genau das ist es. Ja, also es ist wirklich eins zu eins die Thematik. Wir reisen über die Welt, suchen Schätze, kämpfen gegen die Nazis. War auch wieder eine Zeit lang in Deutschland schwer zu bekommen, weil eben auch auf der Karte und auf verschiedenen anderen Sachen dann Symbole zu finden sind. Jetzt wird's von einem deutschen Vertrieb gemacht und ich habe die tatsächlich auf der Spiel in Essen dann auch gefragt, ob es keine Probleme gibt. Aber die haben irgendwann gemeint, ja, keine Ahnung, mittlerweile scheint es, glaube ich, ein bisschen lockerer zu sein, wenn es eben im Rahmen eines Kunstwerks oder so stattfindet und es da ist, dass es nicht verherrlichst. Von daher, ja, also das gibt's jetzt auch nur auf Englisch, aber auch in Deutschland. Das ist sowas, wenn jemand Lust hat, einfach das ein bisschen spielerisch nachzuempfinden und nicht nur mit den teuren Kennerfiguren rumlaufen will, sondern mit kleinen Plastikfiguren, dann
ja, und wo du es gerade mit Codierung hattest und all diesen Dingen, da fällt mir ein, ich war 22 Jahre in Anaheim und habe die Celebration dort besucht und da war ich natürlich auch versucht, einen Tag in Disney World zu verbringen, das da direkt wenige Kilometer entfernt ist von dem Convention Center und dort habe ich eine mittlerweile schon recht betagte Theme Ride mitgenommen, nämlich Indiana Jones and the Forbidden Eye. Das ist eine Attraktion, die 95 ihre Premiere gefeiert hat. Damals mit einem riesigen Marketing-Push auch versehen. Da gab es auf dem Super Bowl gab es eine 12-minütige Live-Show mit 790 teilnehmenden Akteuren. Also da waren Stuntmen dabei, Tänzer, Sänger, pyrotechnische, feuerspeiende Menschen. Und es wurde irgendwie alles zusammengeworfen, was man so an Marketing machen konnte. Es gab dann auch noch den, was du vorhin schon mal angedeutet hast, einen Live-Jazz-Club, wo Tony Bennett gesungen hat. Arturo Sandoval in seine Jazz-Trompete blies und Patti LuPone hat dann auch noch Can You Feel the Love Tonight aus Lion King, der ein Jahr vorher sozusagen groß in den Kinos war, gesungen, was aber überhaupt nichts mit Indiana Jones eigentlich zu tun hatte. Und ja, im Nachhinein wurde das dann sozusagen als eine der schlimmsten Super Bowl Halftime Shows bezeichnet von IGN und USA Today. Also da hat man wirklich mal ziemlich daneben gegriffen. Aber ich kann diesen Theme Ride wirklich nur empfehlen. Klar, der ist schon ein bisschen alt, er wird also jetzt nicht mehr einem die dritten Zähne aus dem Gesicht hauen, aber es ist halt sehr, sehr atmosphärisch umgesetzt. Man läuft also in diesen Bereich des Animal Kingdom, das ist sozusagen einer der großen Themenbereiche in Anaheim, in Disneyland, und läuft erstmal an so einem riesigen originalen Mercedes-Benz Transport-Truck vorbei, wie man es aus Indy 1 kennt. Ne? Also so ein echtes Ding, und dann läufst du halt irgendwie in so einen Tempeleingang rein und hörst dann halt immer die Stimme von John Rhys Davies, also Sala, der dann halt erzählt, was es denn jetzt hier auf sich hat mit der Background-Story, dass nämlich es hier einfach so ist, dass ihnen das Geld ausgegangen ist und er dann mit Indy zusammen Touren angeboten hat in diesen Tempel des verbotenen Auges. Und dummerweise ist dann halt quasi eine Woche, bevor wir als Zuschauer hier hinzustoßen, zu diesem Event ist Indy halt einfach verschwunden auf der Suche von ein paar Touris, die es nicht mehr zum Ausgang geschafft haben. So, und wir steigen jetzt also dann ein in unseren Kart und werden dann so langsam aber sicher durch diese Achterbahn gezogen und geschoben. Und da erlebt man halt irgendwie alles, was man kennt, ne? Also wir fahren da durch so einen Schlangentempel durch, wo wir uns dann mit einer riesigen Kobra konfrontiert sehen. Wir haben einen einstürzenden Tunnel über uns. Wir haben einen Korridor mit Pfeilen, die dann halt so tun, als würden sie uns berühren, indem man so Luftstöße quasi dann abbekommt. Wir haben auch so einen Moment, wo wir die Höhle oder die Decke der Höhle betrachten, wo dann halt Tausende von Käfern durch die Gegend wuseln. Ja, also hier wird für die damalige Zeit schon ordentlich was aufgetischt, und das Ganze ist dann halt garniert immer wieder so mit Blitzeffekten, ne, mit dass man dann plötzlich auch mal im Dunkeln links und rechts dreimal um die Ecke gezogen wird am Ende überlebt man natürlich und wird dann belohnt von der Göttin Maya, nämlich mit einer von drei Fähigkeiten, und das ist dann eben auch so ähnlich wie in den Adventure Games, also man kann diesen Ride dann auch mehrfach sozusagen machen und hat, wenn man Glück hat, immer ein anderes Ausgehen der Geschichte. Und das war für die damalige Zeit, war das auch schon ein ziemliches Novum und hat halt richtig Geld offensichtlich eben auch verschlungen. Und deswegen gibt es diesen Ride, zumindest in Anaheim, eben immer noch. In Tokio hat man zum Beispiel die Cobra, die einem begegnet, mal mit einer Anaconda ersetzt, warum auch immer. Aber um dieses Thema noch schnell abzuschließen, es gibt mittlerweile jetzt auch schon Anzeichen, auf der D23 dieses Jahr hat man angekündigt, auch in Orlando, in Florida, in Disneys Animal Kingdom, eine neue Indiana Jones Ride irgendwie installieren zu wollen. Gut, der Erfahrung nach wird das wahrscheinlich noch 2-3 Jährchen dauern, bis wir da irgendwie was sehen können. Aber jeder, der mal dort ist, sowohl in Anaheim oder in Tokio oder auch dann später irgendwann in Florida, der sollte sich sowas unbedingt angucken. Das macht schon Laune.
Ja, und es gibt doch auch noch die Live-Show. Ich weiß nicht, weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, in welchem Disneyland das war. Ich war einmal in Paris und einmal auch in Orlando. Und ich saß mal im Publikum, wo quasi dann die Szenen nachgespielt wurde, die berühmte auf dem Flugzeug, wo Indy gegen den Nazi kämpft und das Flugzeug sich im Kreis dreht und alles anfängt zu brennen. Und das kann ich mich noch erinnern, dass ich das als Live-Show gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr wo, in welchen von den beiden und ob das im Anschluss an den Ride war oder es einfach so war. Das war auf jeden Fall auch relativ eindrücklich für mich damals, ne? Als keine Ahnung, 14-jähriger Bub.
Da auf jeden Fall.
War mal begeistert. Ja.
Wir hatten ja sonst nichts.
Nee, viel hatten wir nicht, ja. Aber wir hatten, wie wir jetzt festgestellt, wir haben auf jeden Fall viele Indiana Jones insgesamt, denn wir nähern uns der Stundenmarke und kommen langsam aber sicher, glaube ich, in das Zielgebiet Great Circle, außer ich habe noch irgendwas vergessen aus der langen Franchise-Liste.
Ja, über die Bücher können wir noch ganz kurz.
Ach so, Bücher, ja, genau.
Ein bisschen quatschen. Das ist so ein Kuriosum. Ich konnte das leider auch nicht komplett entschlüsseln. Also es gibt viele, viele Romane, also natürlich wie auch in den anderen Franchises um Star Wars herum zum Beispiel. Ne, es gibt immer die Young Adult Novels, also für Jugendromane. Also Kindersachen gibt es vergleichsweise wenig, aber dafür gibt es umso mehr Erwachsenenromane. Und insbesondere für uns Deutsche gibt es halt dieses Kuriosum, dass einer der renommiertesten deutschen Fantasy-Autoren, nämlich Wolfgang Holbein, der hat 8 verschiedene Indiana-Jones-Romane verfasst, die aber nie ins Englische auch jemals übersetzt wurden. Der hat irgendwie 35 Millionen Bücher verkauft, ne? Seine Romane wurden in 150 Sprachen übersetzt. Also der ist wirklich eine ganz große Hausnummer in dem Bereich. Aber es scheint wohl so gewesen zu sein, dass der deutschsprachige Markt in den 90ern oder frühen 90ern das halt irgendwie hergegeben hat, sich da so hervorzutun. Und wenn man mal im Internet ein bisschen recherchiert, ne, also zum Beispiel im Internet Archive, da gibt es nicht nur die Graphic Adventures, die wir vorhin schon erwähnt haben, die man da auch spielen kann umsonst, sondern es gibt auch Fanübersetzungen von diesen Wolfgang Holbein Büchern. Also wenn man sich das mal diesen Gag machen möchte, dass man ein deutsches Buch in der amerikanischen Version liest, dann kann man das durchaus auch machen. Und die gibt's alle auch in EPUB-Versionen, also kann man sich auf seinen Reader ziehen und dann einfach mal die Weihnachtsferien mit ein paar Geschichten um ja, Eldorado, Genghis Khan oder das Auge des Horus verbringen.
Das finde ich jetzt wirklich ein Kuriosum, weil ich möchte dem guten Herrn Holbein nicht zu nahe treten, aber ich behaupte mal, dass die 8 Bücher nicht der Zenit seines Schaffens waren und dass sich da jemand hinsetzt und die wirklich ins Englische übersetzt, das finde ich schon einigermaßen unterhaltsam.
Das ist schon witzig, ne? Ja, gut, aber kann man lesen. Also man kriegt keine Krätze, wenn man sich das irgendwie anguckt.
Okay, weil du siehst, es gibt im Internet immer für alles jemanden, der sich dafür begeistert und gewillt ist, Zeit reinzustecken.
Das stimmt, ja.
Ja, aber dann ist es jetzt soweit. Jetzt gehen wir mal zum Spiel. Ich meine, wir sprechen jetzt gleich im Detail drüber, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man mal am Anfang schon mal gleich sagt, wie man es findet, dann muss man nicht lang rumeiern. Und ich renne gleich quasi die Tür ein in Indiana Jones Manier, weil ich bin richtig begeistert. Ich habe vorher auch durch Outlaws so ein bisschen Skepsis gehabt, ja, schaffen die das gut umzusetzen? Es ist nicht so einfach, so ein Spiel auf einem Film basierend zu machen. Bethesda und Machine Games, auch immer mal, da kann was Gutes rauskommen, nicht so Gutes. Aber dann habe ich das gespielt und habe jetzt wirklich eigentlich fast jede Minute, die ich Zeit hatte, an dem Spiel weitergemacht, weil ich die Story einfach erleben wollte und in dieser Welt rumlaufen wollte. Und ich bin nach wie vor, gibt natürlich immer Kritikpunkte, aber ich bin top unterhalten und hätte nie gedacht, dass mir das Spiel so gut gefällt, wie es mir gefällt. Wie ist bei dir, Tilo?
Ich schicke jetzt erst noch eine Spoilerwarnung voraus, weil egal, ob es jetzt wissentlich oder unwissentlich passiert, es kann natürlich sein, wenn wir das ein oder andere erwähnen, dass wir dann das Erlebnis vielleicht etwas einschränken für die Zuhörenden. Und es gibt bestimmt noch Leute, die nicht innerhalb der letzten 2 Wochen ihre Konsole oder ihren PC irgendwie scharf gemacht haben, sondern warten vielleicht auch noch ein bisschen in den Weihnachtsferien mit dem Erkunden von diesen ganz wunderbaren Game. Mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe da riesen Spaß mit. Ich finde insbesondere die Inszenierung toll. Man hat da auch einen ganz wunderbaren Kunstkniff gemacht. Man kann nämlich dieses Spiel sowohl Fullscreen, also 16:9 bildfüllend, formatfüllend zocken. Man kann aber auch die Ästhetik der Originalfilme nachahmen, indem man dann plötzlich ein Breitbild hat, also ein CinemaScope Game, wo man halt oben und unten dann noch ein bisschen schwarze Balken hat, wo aber dann die sphärische Verzerrung der Originallinsen nachgeahmt wird. Da hat man halt dann so ein bisschen chromatische Aberrationen an den Rändern und so ganz witzige Effekte, wenn man halt in die Sonne blickt, lauter solche Dinge. Und da haben die sich wirklich nochmal hingesetzt und solche kleinen Details irgendwie eingebaut. Das ist wirklich fantastisch. Und man muss auch sagen, also was hier im Bereich des Motion Capture wieder mal geleistet wurde, sowohl was Körper als auch Gesichtsanimation angeht, das ist schon wirklich Next Level. Also ja, ganz, ganz tolles Lob. Ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, diese First-Person-Geschichte ist ja in Anführungszeichen jetzt erstmal relativ neu. Also es gab immer mal wieder Games in der vergangenen Zeit, die das auch mal probiert haben, dass man sozusagen immer aus der Perspektive des Protagonisten die Welt betrachtet. Und dieses Game macht halt auch so einen kleinen Kunstgriff, weil jedes Mal, wenn man sich so einen Stein hochzieht oder sowas, dann springt es auch mal gerne zurück auf eine Third Person. Das geschieht aber so nahtlos, finde ich, dass mich das eigentlich gar nicht gestört oder rausgerissen hat. Wohingegen ich ursprünglich, glaube ich, in der 5-Minuten-Kantina oder so, habe ich das auch mal ein bisschen böse formuliert. Ich habe mir gesagt, das sieht aus wie so ein PlayStation-VR-Game oder ne, so mit PS3-Grafik. Aber das fertige Produkt hat mich dann doch eines Besseren belehrt. Das sieht nämlich streckenweise wirklich fantastisch einfach aus mit den Raytracing-Effekten, ne, wie Wasseranimationen funktionieren. Und trotzdem hat es in dieser frühen Fassung hin und wieder auch immer, glaube ich, immer technische Schwierigkeiten für mich. Insbesondere beim Combat. Ich weiß nicht, ob du da nochmal drüber sprechen möchtest im Einzelnen. Wird es für mich manchmal einfach ein bisschen chaotisch.
Ja, da war jetzt viel drin. Ich versuch's mal entgegen meiner Gewohnheit zu strukturieren, weil ich will auch noch mal was zum Thema an sich sagen, aber um mal die Punkte aufzugreifen. Ich bin First-Person-Fan. Ich finde immer gerade, für mich ist es immersiver, wenn ich nicht die Person sehe, die spielt, sondern quasi das selbst sehe. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die halt quasi mit der Perspektive, auch Motion Sickness und so weiter, manchmal ein bisschen Probleme haben. Und gerade wenn du es Widescreen oder 16:9, dann hast du an den Rändern immer diese, dass es ein bisschen verzerrt wird, was dann manchmal nicht so ganz gut ist. Aber ich spiele es auf dem Widescreen-Monitor und habe dann auch, ich glaube, 21:9 oder sowas, ich weiß gar nicht genau, es unterstützt nicht Ultra-Widescreen, aber Widescreen immerhin. Und da gefällt mir die Ego-Perspektive richtig gut, weil ich laufe dann durch die Welt und gerade den Einstieg, da können wir später nochmal gesondert drüber sprechen, das war ein Traum, das quasi aus der Ego-Perspektive zu spielen. Diesen Sprung zwischen Third Person und First Person, finde ich, hatte ich am Anfang gedacht, es würde mich stören. Ich finde, genau wie du sagst, es funktioniert eigentlich fast immer total nahtlos. Man springt irgendwie hin und dann, wenn man klettert, zieht man sich ja von hinten und bei solchen Sachen oder wenn man mit dem Seil schwingt, was glaube ich auch First Person wirklich nicht funktioniert hätte. Es gibt nur ein, zwei Sachen da, was ich sehr hakelig finde, weil du kannst Abhänge hinuntergehen, indem du dich rückwärts hinstellst und langsam auf den Abhang zugehst. Und das ist was, das finde ich total unintuitiv und ich mach's auch nie deswegen. Also das weiß ich nicht, wie man auf die Idee kam. Und Kampf, genau. Also Kampf finde ich zwei Sachen. Ich finde ihn sehr nicht schwierig, weil der Kampf ist eigentlich einfach. Aber vernünftig zu kämpfen ist eigentlich fast unmöglich, weil du kannst nicht gescheit dodgen. Du kannst sehr schwer abschätzen, bist du gerade in Schlagdistanz oder nicht. Und das meiste ist Hand-to-Hand-Combat in dem Spiel. Das heißt, oft drücke ich einfach nur schlagen, schlagen, schlagen und hoffe, dass ich schneller bin als der Gegner, weil blocken klappt sowieso nicht. Und in 80% der Fälle bin ich schnell genug. Und in den restlichen 20% geht mir die Puste aus, weil wir haben ja auch ein Energielevel und dann werde ich quasi K.O. geschlagen.
Und der geht relativ schnell. Also ja. Genau. Man hat zwar viele Möglichkeiten auszuweichen, zu dodgen und die Schlagkraft sozusagen direkt zurückzugeben als Konter, aber das funktioniert in vielen Fights nicht so wirklich. Denn oftmals ist es auch so, und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich spiele das auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Sowohl bei den Adventures, da gibt es zwei Optionen, den Adventure-Elementen oder Experience, wie sie das nennen, und dann eben sozusagen in der Action, im Action-Bereich, da gibt es, glaube ich, 4 Schwierigkeitsstufen. Mhm. Und sobald man aber mit mehr als nur einem Gegner zu tun hat und leider, wenn man in einem Raum ist oder gerade eine Treppe hochgeht, dann hören das plötzlich auch 4, 5 andere. Und wenn die dann noch Handfeuerwaffen haben oder Panzerung besitzen, dann ist man sehr schnell einfach platt. Weil die schlagen dann nämlich teilweise zu dritt oder zu viert einfach auf dich drauf. Und da kommst du nicht zu Rande. Deswegen, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, ne, Gewalt ist nicht der Weg, sondern es ist quasi ein Stealth-Game. Ich habe das am Anfang auch nicht ganz so begriffen, weil man hatte in den Promomaterialien immer damit, ne, halt sozusagen Assassin's Creed-Style-mäßig Werbung gemacht, dass man mit den ganzen Gegenständen halt die Gegner erledigt. Aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass dieser Knockout von hinten, der da immer gerne gezeigt wurde, der funktioniert leider nicht so wirklich gut. Manchmal drehen die sich einfach um, ne, wenn es halt nicht die schwächsten Gegner sind, und davon gibt es leider sehr wenige, Und dann brauchst du halt eben doch den kompletten Gegenstand auf, bis der dann erstmal tot ist. In dem Zeitpunkt haben dann aber drei andere, die sich einen Raum weiter aufhalten, schon irgendwas gehört und stürmen dann raus, ne, und nehmen dich dann ins Visier. Also das, ich weiß nicht, ob sie da nochmal was patchen, ob das irgendwann nochmal ein bisschen, ja, vielleicht leichter wird, in Anführungszeichen. Denn der Frustrationslevel, insbesondere wenn du in einer großen Basis unterwegs bist, und davon gibt es doch einige, und manchmal kann man das nicht umgehen, da ist man quasi sozusagen darauf dann geeicht, dass man irgendwie einen Konflikt macht. Ich hatte das zum Beispiel, als ich da irgendwie das Büro von Voss irgendwo in Gizeh infiltrieren sollte. Da verzweifelst du. Also da habe ich teilweise eine halbe Stunde probiert, bis ich dann endlich eine Lösung hatte. Und eine von den Lösungen ist dann halt einfach Speedrun. Also einfach laufen und so über den Boden sliden, das kann man ja dann irgendwie auch. Und dann möglichst schnell wieder die nächste Reißleine finden, an der man sich dann wieder 500 Meter von dieser Basis entfernen kann. Aber das ist bisweilen auch so ein etwas frustrierendes Erlebnis. Ne? Denn als Indie möchte man ja dann auch irgendwie mit der Peitsche mal ein bisschen durch die Gegend schlagen und den Bösen mal eins aufs Maul geben. Aber das ist halt so ein Ding, was dieses Spiel nicht wirklich fördert.
Das stimmt. Und da ist im Guten und Schlechten halt auch die KI zum Teil nicht sonderlich gut. Und ich glaube, sie ist mit Absicht nicht so gut. Also erstens, ich muss sagen, ich werde jetzt, glaube ich, hier einige Dinge kritisieren, aber durchgehen lassen, die ich bei Outlaws kritisiert habe und nicht durchgehen lasse. aber ich finde hier bei Indie, ich glaube, die haben die KI extra ein bisschen schlechter gemacht, weil es ist genau wie du sagst, du läufst manchmal wirklich ins Blickfeld eines Gegners, schaffst dann aber nochmal irgendwie eigentlich immer noch in seinem Sichtfeld abzuhauen und dann vergisst er dich wieder. Anders würdest du aber durch bestimmte Sachen auch nicht durchgehen. Oder manchmal schlägst du jemand wirklich 2 Meter neben einem anderen Gegner K.O. Und er merkt es nicht. Andererseits kann es manchmal sein, zum Beispiel meiner Meinung nach sind Schusswaffen in dem Spiel eigentlich eine Trap, weil egal wo du es machst, in dem Moment, in dem du schießt, hast du alle Gegner auf dich. Also das heißt, ich habe es nur einmal an einer speziellen Stelle geschafft, wo ich auch mit Prügeln nicht weiterkam, wo ich mich wirklich irgendwie so positioniert habe, dass ich quasi erst das Magazin leer schießen konnte und dann irgendwie eine Pfanne und was weiß ich was genommen habe. Und am Schluss lag da ein Berg von Nazis vor mir, was ja auch ganz cool ist eigentlich. Aber da kommen wir wieder zum guten
Stefan,
Aspekt.
Der Schlechter.
Ja, genau. Da war ich wirklich, aber mit was? Mit der Bratpfanne, mit dem Schrupper und mit der Gitarre. Und das ist eins der Dinge, die mir an dem Spiel halt so gut gefallen ist, dass du mit den absurdesten Waffen die Gegner erledigen kannst. Ja.
Genau. Also Weapon of Choice sind natürlich immer die Glasflaschen, die man dann in der Manier von vielen anderen Games halt auch zum Ablenken benutzen kann. Vielleicht auch besser, weil die nicht wirklich stark sind als Waffe. Das geht dann aber eben hin bis zu Schaufeln, ne? Und tatsächlich dann halt eben auch Bratpfannen, Mandolinen, Violinen, alles Mögliche nutzt Indie auf seinem Weg zum Erfolg. Ja, das ist schon witzig, was man alles machen kann. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist es auch einfach so, wenn man es nicht nur mit einer Waffe zu tun hat und dann ein besonders starkes, eine starke Waffe über seinen Kopf hebt, dann ist es teilweise auch einfach so, dass dieses Kampfgerät direkt zerplatzt und man muss dann trotzdem noch 2 Fausthiebe nachschieben. Also von daher immer vorsichtig, erstmal immer beobachten, wer da alles so rumläuft. Man kann die Leute auch markieren. Ich habe das dann irgendwann auch gefunden, dieses Feature. Und das ist auch, ja, das geht von einer leichten Umrandung der Person bis hin zu einer vollen Silhouette, die man dann irgendwie orange färben kann oder so. Das sieht dann doch teilweise sehr lustig aus. Aber da kann man sich natürlich dann auch ein bisschen Hilfe machen. Denn in manchen Arealen ist es dann auch sehr dunkel. Ne? Insbesondere, wenn man halt so in Tempelanlagen unterirdisch unterwegs ist. Sodass man dann auch vielleicht hier und da ein bisschen Hilfe tut, ganz gut. Und das andere, was mir aber aufgefallen ist, ist auch, dass teilweise das Game gibt dir einen anderen Handlungsbefehl, als du eigentlich ausführen musst, um weiterzukommen. Ich hatte das, da gibt's eine Sequenz, ich glaube, der Tempel der Dunkelheit heißt der, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen ist, aber da taucht man sozusagen wieder auf so einen riesenhaften Hünen, ähnlich wie Tony Todd, das sozusagen, hat man ja im Trailer schon gesehen, ist ja kein Spoiler direkt, da gibt's auf jeden Fall mehr davon und es begegnet einem mal noch einer unterwegs und da steht aber halt im Spiel, steht sozusagen als Befehl, erforsche die Höhle.
Ja.
Explore the Cave. So, und der läuft aber halt die ganze Zeit herum, er ist blind, er kann einen nicht sehen, aber die Geräusche, die man macht, ne, die locken einen dann ihn an. Und ich bin halt irgendwie 10 Minuten erstmal in der Höhle rumgelaufen, weil ich gedacht habe, ja, da steht ja, ich soll die Höhle erforschen, vielleicht ist ja in der Wand irgendwo eine Lücke, wo ich durchpasse oder ist irgendwo auf dem Boden nochmal eine Falltür, die ich öffnen muss und dann bin ich raus. Nee, die Lösung ist, du musst dann anfangen mit einer Schaufel oder allen möglichen anderen Gegenständen dem Typen immer eine hinten in den Rücken reinhauen. Und das musst du dann 8-mal machen, bis er dann irgendwann ohnmächtig wird. Aber das hat das Game mir nicht verraten. Und sowas finde ich nicht so gut.
Ja, ich habe noch so eine ähnliche Sache und dann bin ich auch durch mit dem negativen Teil, weil dafür, dass das Spiel mir so gut gefällt, sprich so lange über das Negative. Es gibt auch diese Open-World-Aspekte, ja, wo ich generell immer so kein großer Fan bin. Wir sind dann später, sind wir ja im Wasser unterwegs. Das Land ist, oh Gott, jetzt lege ich mich hier in die Nesseln. Hilf mir, in welchem Land?
Siam, wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau.
Sukhothai heißt das.
Ja, genau. Und da sind wir mit dem Boot unterwegs. Und wir können mit dem Boot immer so anlegen, an so Anlegestellen. Und dann läuft wir sind zu zweit unterwegs. Wir haben dann eine Begleiterin, Gina heißt die, auch ganz toller Charakter. Und wir können mit dem Boot anlegen. Und sie bleibt meistens im Boot oder an diesem Anlegesteg. Und da war es öfter so, dass zum einen die Handlungsanweisung oder auch der Quest nicht ganz klar war, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Dann kann ich entweder mit dem Boot anlegen oder ich kann auch aus dem Boot aussteigen. Und an einigen Stellen war es nicht ganz eindeutig, soll ich jetzt hier einen Anleger suchen oder ist jetzt hier gedacht, dass ich mich quasi hier reinsneake? Aber wenn ich mich reinsneake, dann hat das Spiel nicht ganz kapiert, dass ich eigentlich schon dabei bin, den Quest abzuarbeiten, weil das Spiel erwartet hätte, dass ich offiziell anlege. Und da merkst du schon so ein, zwei Sachen. Aber, muss ich jetzt lobend erwähnen, Bethesda kenne ich auch ganz anders. Also das Bug-Level, würde ich sagen, ist extrem gering und auch so Glitches und so weiter, Gesichter, also da habe ich überhaupt keine Probleme und das kenne ich aus anderen Spielen, gerade bei Release, ganz, ganz anders, ja.
Also ich hätte mir vielleicht aus der von dir vorhin erwähnten Eröffnungssequenz, die sozusagen die ersten Minuten aus Raiders nochmal einen als Zuschauer durchspielen lässt, hätte ich mir vielleicht auch was das Combat-Style-Erlebnis ist ein bisschen mehr Einführung gewünscht. Ich glaube, das hätte man irgendwie noch mit reinbringen können. Aber nichtsdestotrotz höre ich jetzt auch auf mit der Kritik, denn es gibt auch viele, viele fantastisch großartige Bestandteile von diesem Game. Unter anderem sind es die Cutscenes. Also allein dieses erste Mal, wenn Indy in das Büro von Voss, unserem Gegenspieler, einbricht in Gizeh, und sich dann so eine aberwitzige Kampfsequenz entwickelt, die wirklich im besten Spielberg-Style geskriptet ist, wo sich Leute dann den Kopf stoßen, ohnmächtig werden und sich dann irgendwie gegenseitig das Leben retten und dann ewige Freundschaft wünschen. Zwischendrin Indy scheinbar ja wieder mal in der Verliererposition wähnt. Und dann es aber doch noch letzten Endes schafft, da wieder rauszukommen. Das ist wirklich so großartig gemacht. Und da muss man auch immer wieder die Gesichtsanimation erwähnen. Also klar, Uncanny Valley, ne, es bleibt immer noch da, weil wir wissen, dass wir es mit einer animierten Indie-Figur zu tun haben. Aber das ist wirklich technisch auf ganz, ganz hohem Niveau, was hier gezeigt wird. Insbesondere den jungen Indiana Jones, also den 81er, hier wirklich zum Leben zu erwecken, hat man teilweise dann auch in späteren Sequenzen, wenn es regnet, ne, wenn es blitzt und donnert, man quasi dann auch wunderbar immer die Fedora in seine Silhouette Inszenierung sieht, wie er dann an der Wand auftaucht. Ja, das ist ein wahnsinnig immersives Element, was das Game einem nicht direkt immer so in die Fresse haut, aber immer mal wieder ganz geschickt lanciert, hier und da reinsetzt. Das ist schon über weite Strecken ganz, ganz großes Kino, was hier zelebriert wird, immer mal wieder in diesen Sequenzen.
Für mich ist es wirklich so, das löst das ein, was ich mir von so einem, ich sag mal, interaktiven Film plus, ja, erhoffen würde oft. Und wo ich bei anderen Sachen, die aus so Movie-Franchise kommen, so ein bisschen enttäuscht bin. Weil erstens, du hast gesagt, es sieht wirklich fantastisch aus. Also ich sollte dazu sagen, ich spiele auf dem PC und ich spiele auch schon auf einem relativ gut ausgestatteten PC. Das hat jetzt vielleicht nicht jeder die neueste Nvidia und was weiß ich was, aber ich glaube, selbst mit ein bisschen weniger kann man das gut spielen. Es gibt relativ wenig Bruch zwischen den Cutscenes und Ingame-Grafik. Das ist schon mal super. Und ja, das Motion Capturing, das Schauspiel, die Dialoge, sowohl wie sie gesprochen sind, als auch wie sie gespielt sind. Also da ist für mich wirklich nicht also ich würde sagen, da ist kein großer Qualitätsverlust rein vom Handwerklichen zu einem Film. Ja, also jetzt rein, wie gespielt wird und so weiter, auch die Dialoge. Also ich spiele auch auf Englisch und dann nochmal die Nazis mit ihrem deutschen Dialekt oder das Einschlag des Englischen zu sprechen oder die Italiener, das ist einfach fantastisch und auch was da erzählt wird und so weiter, das ist alles so toll gemacht, ja. Das ist wirklich endlich mal, man spielt endlich mal den Helden und ist mittendrin. Das ist das, was mir so gut gefällt bei dem Spiel.
Genau, und man muss auch anmerken, dass die, wenn man das Spiel im englischen Original spielt, dass sie halt wirklich die ursprünglichen Sprachen drin lassen. Also die Deutschen reden Deutsch und der Typ, der den synchronisiert, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der spricht auf jeden Fall akzentlos, switcht aber dann auch immer mal wieder auf einen schwer englisch sprechenden Deutschen mit Akzent zurück, damit er eben auch mit Indie reden kann. Das ist alles ziemlich fantastisch gemacht und genauso eben, ne, in den ersten Missionen ist man im Vatikan unterwegs, ne, da hat man eben dann sehr viel Spaß dabei oder auch in Gizeh, ne, wenn man sich mit den Einheimischen irgendwie unterhält. Das ist sehr, sehr cool gemacht und natürlich werden Indies Phobien auch immer wieder gerne aufgegriffen. Also die Schlangennummer kommt natürlich vor und natürlich gerade in Gizeh hat er auch mit sehr, sehr vielen Skorpionen zum Beispiel auch zu kämpfen. Dann gibt's ja so eine Sequenz, wo er irgendwie im Sand eingebuddelt wird und dann kommen wieder hunderte von Skorpionen auf ihn zu. Also das sieht man dann halt eben alles aus seiner Perspektive direkt auf der Ebene der Sandkörner. Das macht Laune. Das ist wirklich ganz, ganz groß.
Und das sollte man auch mal, Troy Baker, das ist nämlich der Voice Actor, den sollte man wirklich hervorheben, weil wenn man es nicht weiß, behaupte ich, weiß man nicht unbedingt, ob jetzt hier gerade Ford spricht in seinen jüngeren Jahren oder eben ein Schauspieler für ihn. Und der macht es so super und auch der, während man läuft quasi, also das eine sind ja die Dialoge, aber man spricht da immer noch so One-Liner, also man läuft an Personen vorbei und dann sagt man, ah, schönen Tag und so weiter. Und es klingt wirklich eins zu eins wie im Film, wenn Indiana Jones irgendwie vorbeiläuft und sich so ein bisschen durchschlawinern will. Oder wenn man gerade jemanden K.O. ist, dann wird immer noch ein lustiger Satz getroppt nach dem Motto, jetzt ist aber auch mal Ruhe oder keep your distance und was weiß ich was. Also das ist einfach ein Riesenfest, da durchzulaufen. Ne?
Ja, ja, er zieht sich ja zum Beispiel im Vatikan dann auch als Pater an, läuft dann, ne, durch so ein Konvent und wird dann halt immer von den anwesenden anderen Glaubensbrüdern und Schwestern gegrüßt. Das ist schon sehr, sehr unterhaltsam, genau. Leuten, die Troy Baker nicht bekannt ist, ist ein ganz großer in der Gaming-Industrie. Ne? Also er hat den Joel zum Beispiel in den Last of Us Games gesprochen oder den Sam Drake, den Bruder vom geistigen Bruder, nämlich von Nathan Drake, also die Uncharted-Reihe, die sozusagen ja auch mehr oder weniger Indie-Jones-Games sind, wenn man so möchte. Oder auch Booker DeWitt aus dem Bioshock Infinite Game. Also der ist wirklich eine Legende in der Branche. Und ganz witzig ist, er erzählt in einem der Behind-the-Scenes-Videos zu dem Game, dass der Bethesda-Chef ihn ursprünglich gar nicht in der Rolle haben wollte. Aber das Tape, was er sozusagen nur auf Anraten des Regisseurs von The Great Circle eingeschickt hatte, das hat bei jeder Blind Audition immer wieder gewonnen. Und deswegen haben sie dann am Ende ihn eben doch ausgewählt.
Ja, ist die richtige Wahl, ja. Ja, und jetzt springen wir vielleicht mal ganz kurz zum bisschen mehr zum Anfang oder zum Setting, weil ich finde, ich bin ja auch immer so ein Fan des Settings in diesem ganzen Adventure-Ding. Und ich finde, eine Sache, die Indiana Jones, sowohl die Filme als auch jetzt dieses Spiel halt abhebt, ist, bei vielen anderen, da geht es um irgendwie so einen Diamanten, der vielleicht magische Kräfte hat oder hier so ein Relikt von irgendeinem Stamm, von dem du nie gehört hast. Und ich finde, was ich bei Indiana Jones so cool finde, zumindest bei 1 und 3 bei dem Spiel, da geht's immer gleich ans Eingemachte. Da geht's um die Bundeslade, da geht's den Gral oder jetzt hier geht's zum einen um eine leicht wilde Verschwörungserzählung, die es aber in der echten Welt auch gibt, die The Great Circle, so wie das Spiel auch heißt. Aber es geht eigentlich um all die großen Monumente, die wir kennen. Also es geht, Great Circle sollte man ganz kurz erklären. Ich packe auch einen Link in die Shownotes. Wurde 95 von ich sage es mal, Wirrkopf, er möge mich nicht verklagen, ist zumindest ein kreativer Denker, hat sich überlegt oder hat festgestellt, dass wenn man die richtigen Monumente der Menschheit auswählt, die nicht die Weltwunder, aber wichtige Sachen, dann kann man feststellen, dass die alle auf einer Linie liegen, die wirklich einmal um den Erdball geht, ja, quasi wie ein zweiter Äquator. Jetzt wird ein Skeptiker sagen, na, es gibt so viele Monumente, man wird schon genug finden, die immer auf einer Linie liegen. Aber der ist da wirklich ins Detail gegangen, hat da irgendwie Winkel ausgerechnet, Konstellationen. Und ich stehe auf so Zeugs, ja. Man darf es halt nicht so ernst nehmen. Und dieser Theorie bedient sich eben das Spiel, nämlich es geht um eben Steine, die in diesen Artefakten versteckt sind auf der Welt. Und natürlich die Nazis wollen das, um damit eine Übermacht im Kampf herzustellen. Und Indiana Jones will das verhindern. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil erstens, es ist wie immer ein bisschen in unserer Welt verankert, ja, auch wenn es jetzt nicht wie bei den anderen wirklich religiöse Sachen sind, die wir schon kennen, aber durch den Vatikan wird so eine Ebene mit reingebracht, die wir zumindest bei uns in Europa halt sehr kennen, ja, kommen wir auch in andere Kulturen und aber der Kracher ist für mich halt, was draus gemacht wird, weil, und jetzt kommen wir in Spoiler, wenn jemand noch nicht gespielt hat, jetzt vielleicht kurz ausschalten oder weitermachen, weil für mich war es so ein Moment, ich bin beinahe vom Stuhl gekippt. Diese Steine, die ermöglichen ja quasi Reisen durch, ich glaube nicht durch Zeit, sondern einfach nur durch Orte und auch von Gegenständen. Und was passiert ist, dass eben dieses riesige deutsche Kriegsschiff in den Himalaya transportiert wird. Und ein Setpiece ist dann, wenn wir auf dieses Schiff zulaufen, was irgendwo auf einem Berggipfel ist und dann in diesem Schiff auf dem Berggipfel im Eis rumlaufen. Und das sind so Sachen, die sind so abgedreht und auf so einem riesen Scale. Das ist schon immer was anderes als so ein Piratenschiff, was in so einer Bucht drin ist. Ja, für mich.
Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Und ich muss auch nochmal ein ganzes großes Lob aussprechen, auch wenn es ein reiner Schlauchlevel ist oder zumindest fühlt er sich sehr, sehr stark danach an, ist die Shanghai-Sequenz. Was da auch an akustischem Feuerwerk gemacht wird, also wenn man sich durch so ein Kriegsgebiet quasi mit Gina durchschlägt, um dann zu einem Flugzeug zu kommen, das ist schon großartig. Also da habe ich wirklich ganz, ganz großes Lob an das Sounddesign-Team hinter dem Projekt. Die haben hier wirklich aus allen Rohren gefeuert.
Ja, und auch da wieder, das, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist und dann sich aus dem Flugzeug rettet in ein anderes, grandios. Aber wir haben jetzt schon zum zweiten oder zum dritten Mal Gina gesagt und ist für mich auch eines der Highlight der Spiele. Ich finde, Indiana Jones wird nämlich auch immer zu Unrecht, ja, in so eine Macho-Ecke gestellt. Ich finde schon immer eigentlich, dass die Frauenrolle in Indiana Jones sind eigentlich immer sehr starke Frauen. Selbst in Teil 2, wo vielleicht ein bisschen anders, aber eigentlich ist Marion Ravenwood zum Beispiel, also die lässt sich von niemand was sagen. Und ich finde, Gina ist auch wieder perfekt als Companion, ja. Erstens die Story, die sie mitbringt, sie ist auch sehr wichtig für die Hauptstory. Dann hilft sie uns ja auch, ja, und hat auch immer super Dialoge, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also Willy, ne, die du gemeint hast in Tempel des Todes, die ja, das ist nicht die stärkste Frauenfigur, die ist wirklich die Damsel in Distress, größtenteils. Gina geht so mehr in die Marion Ravenwood-Richtung. Ist vielleicht nicht ganz so patent, würde man es, glaube ich, umschreiben. Sie kann halt leider auch nicht schwimmen. Das bedeutet, dass sie zumindest in Siam hauptsächlich darauf reduziert ist, im Boot zu warten, während Indy wieder und wieder sein Leben im Kampf mit, keine Ahnung, Riesenschlangen auch riskiert. Nichtsdestotrotz ist schon sehr schön auch ausgeschrieben in den Dialogen und in den Interaktionen. Ihr Charakter-Arc, ne, auf der Suche nach ihrer Schwester, ne, ist ja sozusagen der Beginn, weswegen sie als Journalistin sich Indy auch irgendwie anschließt. Und die beiden treten dann ihre Weltreise sozusagen zusammen an. Das gehört irgendwie auch dazu und macht sehr viel Spaß. Zwischendurch haben wir natürlich immer wieder die ikonischen Landkarten, ne, die dann wieder mit den roten Markierungen von Ort zu Ort versehen werden. Und wir haben diese wunderbare, schöne Vintage-Schrifteinblendung jedes Mal, wenn wir uns in einem neuen Ort begeben. Und das lässt natürlich das Indie-Fanherz auch immer sehr deutlich lachen.
Zwei Sachen, die ich auch noch toll finde, und das sind eher so Quality of Life, würde man sagen. Ich finde es super, dass man die Karte halten kann und rumläuft und man währenddessen auf die Karte schauen kann, wenn man auch dann nicht schnell läuft und nicht kämpfen kann. Das ist was mich immer nervt in Spielen, wenn ich zwischen Karte und Spiel herschalten muss. Das finde ich eine super Geschichte. Und was ich auch zum Beispiel von den Fallout-Spielen extrem mag, ist dieses Einsammeln von Büchern und Comicheften, die dir Bonusfähigkeiten geben, wenn du genug Skillpunkte geschafft hast. Und ich finde allein schon die Cover und die Titel der Bücher sind immer so fantastisch. Mhm. Und das ist überhaupt noch was. Auch die Poster, die überall rumhängen und so weiter. Also die ganze Welt ist einfach super detailliert ausgearbeitet. Also natürlich wiederholen sich die Assets und so weiter, aber es ist, wenn man dann auf dem Schiff unterwegs ist, dann sind da viele spezifische Poster und so weiter, während in Ägypten und so weiter. Also das fühlt sich einfach wie eine richtige Welt an, durch die man durchläuft. Ja.
Und da sind halt auch viele Easter Eggs versteckt. Also ne, in diesen Schriftstücken, die man dann teilweise aufsammelt, ne, da sind dann immer wieder Figuren aus den Filmen referenziert. Oder Artefakte, die man schon mal gesucht oder gefunden hat in diesen ganzen Dingen. Also da ist wirklich eine riesige Schatzkiste an Elementen, die man, glaube ich, auch ausgraben kann, wenn man das gerne möchte. Und das Spiel lädt auch deswegen zum Wiederspielen, glaube ich, auch ein. Denn es gibt halt neben diesen Mainquests, die man halt einfach erledigen muss, gibt es halt auch eine ganze Reihe an Sidequests, ne, wie in jedem guten Game eigentlich auch. Und ich werde bestimmt, selbst wenn ich dann irgendwann den Hauptteil durch habe, zurückkehren auf ne, den ein oder anderen geografischen Ort und dann einfach nochmal versuchen, die Erfahrungen noch auf das Maximum zu treiben. Denn wie gesagt, da gibt es auch immer Nebenquests, die man dann erledigen kann, die dann auch nochmal Cutscenes haben, ne, oder wo Charaktere dann auch nochmal hinzukommen, die vielleicht das Spielerlebnis nochmal ein bisschen schöner ausdifferenzieren.
Ja, bei den Nebenquests, da würde ich jetzt doch nochmal zwei kleine Kritikpunkte anbringen. Das eine ist aber, das ist halt eine Geschmackssache, eben dieses Open World mit den vielen Nebenquests. Ich habe zwischendurch schon so gedacht, jetzt gibt's aber sehr viel für mich zu tun und ich will eigentlich lieber die Haupthandlung. Auf der anderen Seite muss man sagen, positiv, man kann auch die Sachen wirklich ignorieren, ohne dass man das Gefühl hat, es fehlt einem groß was. Und was ich auch gut fand, es gab zweimal im Spiel so eine Stelle, da muss man, sag ich mal, eine Liste abarbeiten, 5 Artefakte einsammeln oder in eine Reihe von. Und da war so, dass der erste von diesen Quests war schon relativ langwierig, ja, also war okay. Und da habe ich gedacht, oh, okay, wenn ich das jetzt noch 4-mal machen muss, dann wird's wirklich lang. Aber es war tatsächlich so, dass dann die anderen deutlich schneller gingen, dass es beim ersten quasi, musste man wirklich viel erkunden, kämpfen. Und die anderen, wenn man das dann wusste, dann konnte man relativ schnell dahin gehen, das abhaken und hat es dann gemacht und wurde so ein bisschen über die Map geführt, ohne da zu viel reinzustecken. Auf der anderen Seite war es bei mir gerade ganz am Anfang so, dass ich tatsächlich gerne noch ein bisschen erkundet hätte und auf einmal war ich aus dem Gebiet raus und konnte nicht mehr zurück. Ja, da war ich so, oh, Moment.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also auch das College am Anfang, ne, das ist auch sehr, sehr schön, weil es halt wunderbar nachempfunden ist, ne, dem ersten und dem dritten Indie-Teil, wo man ja auch ein bisschen was davon sieht, nicht besonders viel, aber und das ist halt schön, das mal wirklich erkunden zu können. Aber wie gesagt, man kann auch da nochmal drin zurückkehren und sich dann die ganzen kleinen Briefe und anderen Sachen, die da so auf den Schreibtischen und in den Räumen herumstehen und liegen, mal genauer angucken.
Nee, also unterm Strich, weil ich will jetzt nicht so viel vom Spiel selbst erzählen, auch wenn wir gesagt haben, es sind Spoiler drin. Ich glaube, man kann schon viel erkunden, aber es ist für mich wirklich nochmal ein sehr, sehr schöner Jahresabschluss, dass dieses Spiel so funktioniert, wie es funktioniert. Da echt nochmal doch schon auch eine positive Überraschung ist, weil ich hatte schon Hoffnung nach dem Trailer, aber dass es wirklich so gut ist und auch wir haben das jetzt ja schon öfter bei anderen Spielen kritisiert gehabt, dass es zum Launch doch auch wirklich nicht fehlerfrei ist, aber es ist wirklich nichts Dramatisches, was einen jetzt irgendwie stören würde oder rauswirft. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall in einem besseren Zustand deutlich, ne, als das bei Outlaws der Fall war, ne, wo ja dann wirklich auch zu Recht sehr viel Kritik zu Beginn geübt wurde. Und hier hat man eigentlich den Eindruck, dass alle Kritiken zum Großteil sehr wohlwollend, wenn nicht sogar euphorisch ausfallen und niemand auch nur ansatzweise gedacht hätte, dass wir so ein qualitativ hochwertiges Produkt am Ende in den Händen oder in den Controllern dann auch führen dürfen. Also ne, ganz, ganz großes Lob. Das Jahr ist doch fantastisch zu Ende gegangen. Ne? Sowohl mit Skeleton Crew hat Lucasfilm Fantastisches produziert und die Gaming-Sparte des Konzerns dann eben auch oder Bethesda sozusagen lizenziert hier dann auch noch mit diesem Game eins oben drauf gesetzt.
Nee, so kann das ja doch enden. Und damit haben wir, glaube ich, auch einen ganz guten Abschluss gefunden für heute. Thilo, ich danke dir, dass du hier nochmal kurz vor Silvester reingeschneit bist. Das hat mich immer sehr gefreut. Vergesst natürlich nicht, falls es nicht eh schon macht, Antenne Alderaan auf Instagram und sonst wo zu folgen und reinzuhören. Aktuell laufen ja die Skeleton Reviews, die sehr schön sind, genau wie die Serie. Und allen da draußen, ich hoffe, dass ich hier schnell schneide und upload und dann gibt's ja noch eine Folge Skeleton Crew in diesem Jahr zu besprechen. Und ansonsten wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit oder zumindest mal schöne Feiertage, Urlaub und einen guten Rutsch da draußen. Tschüss.
Genau. Bis bald.